ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flaschen und die dreht sich schon wieder um Wein, obwohl ich doch eigentlich über Getränke im Allgemeinen hier immer mal senden wollte, aber so ist es halt, ne? Wenn du nur Wein im Haus hast, dann sendest du halt, obwohl ich habe Negroni-Zutaten, wem erzähle ich das eigentlich die ganze Zeit? Ich erzähle es Christoph Raffelt, hallo Christoph.
Hallo.
Hallo. Ich habe Negroni-Zutaten jetzt zu Hause, mir hat's gereicht und ich habe mir neue Tumbler gekauft.
Alle über Negroni reden, ne?
Tun alle.
Ja? Ständig hört man ich, Negroni.
Echt? Ja. Das ist schon seit vielen, vielen Jahren mein Standard-Startgetränk in der Bar.
Ja, bei mir auch, mir war nie bewusst, also mir ist das nie so untergekommen wie in den letzten Monaten, dass das irgendwie so hip geworden ist.
Ach echt? Vielleicht
habe ich es auch nur stärker irgendwie.
Kann sein. Ist mir so nicht aufgefallen. Also ich habe den das erste Mal habe ich den Himmel. Das muss Ende der 90er in der Victoria Bar gewesen sein hier in Berlin. Da habe ich den das erste Mal gekriegt. Seitdem trinke ich den immer sehr gerne. Da gab es noch einen anderen Drink, der hieß Smoker's Delight. Den würde ich gerne nochmal probieren, weil ich glaube, das war, ich weiß es nicht mehr, aber das hat geschmeckt, als würdest du Pfeifentabak verflüssigen.
War da so Rauch oben drüber? So.
Nee, ich glaube nicht, nee. Also hat er geschmeckt wie verflüssigter Pfeifentabak irgendwie, also richtig krass. Okay. Geht auch, glaube ich, nur, wenn man Raucher ist, weil dann die Geschmacksnerven so für den Arsch sind. Ja. Ganz üble Sache. Naja gut, Negroni, ein Teil roter Wermut, ein Teil Campari, ein Teil Gin, wenn du hast, ein bisschen Orangenschale. Ja. Und idealerweise, also ich hab's gerne mit einem Gin, der sehr zitronig ist, wo ich aber immer noch am Suchen bin nach dem zitronigen Gin oder zitrussigen Gin. Also falls da irgendwer, der aus der Hörerschaft einen Vorschlag hat, was ich da mal probieren könnte, immer her damit. Also mit Monkey 47 ist schon super, aber der ist halt auch unfassbar teuer. Da kannst du
ja, ich finde auch, das ist dafür, also das muss jetzt, gut, das besteht immer aus, sollte auch aus guten Zutaten bestehen, aber jetzt auch nicht unbedingt aus dem Besten, finde ich. Also finde ich jetzt so.
Ja? Yeah.
Weil, ja, also ich finde nicht, dass man diesen Monkey 47 da so wahnsinnig gut rausschmeckt jetzt.
Ach so.
Weißt du, so gemeint.
Ja, okay, also ich glaube, ja, stimmt, wenn man den...
Also ich finde, es kann ein einfacherer Gin, also trotzdem ein guter, aber ein einfacherer Gin sein und nicht so ein komplexes Gebilde.
Du meinst im Drink selber jetzt? Ja, ja, ja selber, absolut. Ja, 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 genau. Sicher, stimmt. Ja. Ich habe jetzt noch eine Flasche Tanqueray Number 10, oder wie man es ausspricht, gekriegt. War im Sonderangebot. Was habe ich denn gesucht? Warte mal, irgendwas habe ich auf Amazon gesucht. Was war denn das? Irgendein Scheiß. Genau, Tee, einen bestimmten Tee, weil ich irgendwie nicht in der Lage, in keinem Läden gibt es diesen Beuteltee, den ich so gerne trinke. Habe ich geguckt mal auf Amazon, da waren dann diese Blitzangebote und dann schon so Flasche Gin, 20 Euro statt 30 Euro, her damit. Okay. Ich denke mal geklickt. Wahrscheinlich gibt's die im Karstadt für 18 Euro oder so.
Ja, das kann
sein. Ich
bin
da reingefallen irgendwie. Ja, aber keine
Ahnung. Bei Gin gibt's mir irgendwie im Moment, also kennst du die Käfer, die auf den Rücken fallen und mit den Beinen zappeln?
Ja.
So fühle ich mich bei Gin im Moment.
Wieso?
Ja, weil ich irgendwie irgendwann, also ich mag Gin eigentlich sehr gerne, aber irgendwie bin ich in letzter Zeit ausgestiegen, weil so eine Gin-Flut, Flutwelle.
Das ist tatsächlich, also das habe ich aber auch gemerkt. Also bei jetzt nicht Negroni habe ich nicht mitgekriegt, aber dass irgendwie auf einmal alle Gin trinken wie bekloppt.
Ja, ja. Und auch produzieren, ne? Es gibt ja unglaublich viel. Ja. Also so viel, dass ich irgendwann dachte, nee, also ich hatte ja mal so eine kleine Rubrik im Blog, Gin O'Clock hieß die oder heißt die, so ab und zu mal über Gin geschrieben, aber ich habe das irgendwie, kann ich das gerade nicht weiterführen, weil ich da gar nicht hinterherkomme.
Man verliert halt so den Überblick, ne?
Ja.
Also das und du kannst halt nicht, also so viel kann man ja gar nicht saufen.
Nee, eben.
Das also hast du irgendwie, so es sieht zwar ganz geil aus, so 20 Pullen Gin zu Hause stehen zu haben, aber
Nee.
Ich muss echt mal gucken, dass ich hier in Berlin einen guten Spirituosenhändler finde, bei dem ich ein paar Gins probieren kann und dem dann einfach einen Karton abkaufe von dem, was mir am besten schmeckt oder so ähnlich. Also das, sonst wird man doch irre.
Ja. Ja, und dann, damit ist es ja auch noch nicht getan. Du musst ja dann auch noch den passenden Tonic zum Gin finden heutzutage.
Genau.
Fever Tree. Da kannst du ja nicht mehr einfach so irgendwas reinschütten.
Wobei, da habe ich meine Mischung gefunden. Also Monkey 47 mit Fever Tree. Diesem gelben Fever Tree, damit komme ich sehr, sehr gut klar.
Okay.
Ja, aber wie gesagt, ich schütte den ja dann noch eher in den Negroni. Ich habe Refuge Gin getrunken. Aha. Sehr ja. geil. Also
Im Oberpfalz Foodcamp.
Genau, im genau. Foodcamp. Und das ist ein Projekt aus München, glaube ich, kommen die. Wir haben halt einen Gin gemacht. Und der komplette Erlös geht an irgendein so ein Flüchtlingsschulprojekt, also Flüchtlingsbeschulungsprojekt irgendwie.
Das ist natürlich super.
Und ein super Gin. Also hat echt gut geschmeckt. Und genau dieses Zitrussige war da drin, was ich gerne hätte. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den irgendwo kriege. Aber der ist ziemlich teuer, glaube ich auch, weil ist halt für einen guten Zweck, da ist ja immer alles ziemlich teuer. Mhm.
Ja, ich mag ja den aus unserer Heimat immer noch sehr gerne, ne? Den Sünner.
Sünner Brauerei macht Gin?
Ja, und die machen einen ziemlich guten Gin. Und einen ziemlich guten Gin, der eigentlich ziemlich preisgünstig ist.
Aha.
Ja. Das ist eigentlich so jetzt unter den günstigeren Gins eindeutig mein Favorit. Und es ist ein sehr, also so ein sehr klares Produkt. Da sind jetzt nicht irgendwie 30 Botanicals drin, sondern im Prinzip ist das auch so ein bisschen zitroniger, aber wirklich auch Wacholder betonter Gin. Also ich finde den super, muss man nachgucken.
Ist ja witzig.
Die haben schon seit langer Zeit eine Lizenz zum Brennen.
Mhm.
Und ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es den Gin schon gibt, aber es ist, also ich finde es ein guter Gin. Und ist der ja schmeckt tatsächlich Sünner auch mit einem normalen Schwepps. Ja, also,
ja. Ist ja witzig.
Ja.
Also es gibt so Sachen, die verstehe ich nicht. Ja.
Ja.
Das ist eine nette Entdeckung. Ich bin fasziniert. Mal gucken, ich tue den einfach mal auf meine Wunschliste. Kommt dir einer vorbei und denkt sich, ach, der Holgi, der kriegt mal ein Schnäpschen. Von Sünner, weiß ich noch, gab es mal ein sehr, sehr gutes Malzbier, aber das ist halt auch schon wieder sowas wie 25 Jahre her oder so.
Ja, aber ich glaube, das gibt's immer noch. Aber das hat man auch damals schon relativ selten gefunden irgendwie.
Ja.
Ja, das war nicht so pappig süß, das hatte so ein bisschen mehr Zucht, ne?
Mhm.
Ja, finde ich auch.
Wie kommen wir denn jetzt zum Wein rüber?
Einfach so.
Einfach, ja, genau, indem wir das einfach so sagen.
Wir werden das einfach einleiten.
Genau. Weineinleitung.
Anfangen, also starten, wie die Winzer Burgunders machen, nämlich zuerst rot und dann weiß.
Okay, aber fangen wir mit dem Winzer an. Was trinken wir denn heute überhaupt?
Wir trinken ja ausnahmsweise heute vier Weine, weil ich mich irgendwie nicht so recht entscheiden konnte. Wir trinken Weine, ich mach mal gerade hier mit.
Ich muss mir auch mal einen einschütten hier, ne?
So, mit Atmo. Wir trinken heute vier Weine vom Weingut Petri. Das Weingut Petri liegt in der Pfalz, in Herxheim. Und ich hatte bisher von diesem Weingut nie gehört, bis vor, wie lange ist es jetzt her, 2,5 Monaten oder so. Da gab es eine Veranstaltung der Generation Riesling in Hamburg. Die Generation Riesling ist so ein Verbund von Nachwuchsweinmachern, also Nachwuchswinzern. Es wird so ein bisschen gefördert oder ist, glaube ich, sogar ins Leben gerufen worden vom Deutschen Weininstitut. Und die präsentieren sich halt ein, zweimal im Jahr. Die reisen irgendwie so ein bisschen durchs Land, machen Veranstaltungen.
Ja.
Und da triffst du halt Leute, die entweder ganz neu anfangen oder im meisten Fall ist es so, dass sie eben gerade dabei sind, die Betriebe ihrer Eltern zu übernehmen und sozusagen die Verantwortung im Keller übernehmen. Und so ist das beim Max Petri auch. Der stand da mit seinen Weinen. Also das Schöne an der Veranstaltung ist, da sind halt Leute, die Weine machen, die du alle noch gut bezahlen kannst. Ne? Also die du einfach auch mal so im Alltag trinken kannst und du gibst nicht allzu viel Geld dafür aus. Und du kannst echt so tolle Entdeckungen machen.
Mhm.
Und das war, glaube ich, der letzte Tisch, an dem ich war an dem Nachmittag. Und das ist ja dann immer schon so ein bisschen schwierig. Dann hast du irgendwie schon so 20, 30 verschiedene Kollektionen durchprobiert. Ja. Dann ist die Zunge auch irgendwie müde. Aber ich fand die Weine irgendwie toll. Die haben mir genau in dem Moment haben die mir echt gut gefallen. Und dann habe ich ihn angeschrieben, gefragt, ja, kannst du mir nochmal irgendwie das und jenes schicken? Kann ich mir für die Sendung hier auch vorstellen? Und dann hat er mir irgendwie eine ganze Kiste voll gemacht. Und ich habe es durchprobiert und werde jetzt nicht alles gleich gut gefallen, aber insgesamt fand ich das eine sehr schöne Qualität. Es ist sind so eher so klassische deutsche Weine und es ist so eine ganz breite Palette. Also die machen Sekte, die machen relativ viele verschiedene Burgunder, die machen Rieslinge und ich habe jetzt einfach mal vier ausgesucht, die ich ziemlich prägnant fand und jetzt auch in gewissem Maße also typisch für den Stil so. Und das, was mich da bei der Veranstaltung am meisten überzeugt hat, war der Pinot Madeleine, den wir jetzt hier im Glas haben.
Mhm.
Pinot Madeleine ist eine Bezeichnung für den Frühburgunder. Also es gibt noch Pinot Prégossé in Frankreich oder eben Pinot Madeleine. Und bei uns heißt der normalerweise Frühburgunder und in Württemberg heißt er manchmal auch Klefner.
Mhm. Auch noch nie gehört.
Klefner ist ein bisschen verwirrend, weil es gibt Klefner mit C am Anfang. Das ist dann normalerweise der Frühburgunder in Württemberg und dann gibt es auch noch Klefner mit K, wird es glaube ich meistens geschrieben. Das ist dann irgendwie ein, da muss ich jetzt nochmal nachgucken, das ist glaube ich eine Rebsorte in ein alter Rebsortenname in im Elsass. Mhm. Ich guck mal gerade. Ja, und der Wein kostet 6,50 Euro und für 6,50 Euro bekommt man sehr selten einen vernünftigen Burgunder, egal jetzt ob Früh- oder Spätburgunder. Und ich stand da am Tisch und dachte, hey, das ist eigentlich für Leute, die jetzt Burgunder trinken wollen,
ja,
und jetzt irgendwie nicht das üppige Geld haben, ist das eigentlich ein super Einstiegswein.
Ist für 6,50 ist halt nix.
Nee, ist sehr wenig. Also ist einfach ein
für das, was ich da rieche, erst recht. Also der ist ja in der Nase wirklich toll.
Genau. Und ich hatte den Vorgängerjahrgang da am Tisch probiert und dann wollte ich den halt gerne nochmal nachprobieren. Der sagt, ja, da ist allerdings für so eine Sendung jetzt ist einfach nicht mehr viel da. Ich schicke dir mal den nächsten Jahrgang mit, also was wir jetzt hier haben, 2014.
Mhm.
Und, aber er hat mich so ein bisschen vorgewarnt. Also er sagt, ja, der ist aber irgendwie stilistisch ganz anders, halt ein ganz anderer Jahrgang, wie es halt so ist. Und er hatte so ein bisschen Schiss, dass
das
wie wegen Säure und so ein bisschen leichter ablehne. Und ich fand den aber eigentlich noch toller als den davor, nur dass er am Anfang so ein bisschen gestunken hat, als ich die Flasche aufgemacht habe. Ja. Das kommt ja schon mal vor. Und deswegen hatte ich eben bei dem Wein jetzt, das ist jetzt nicht unbedingt notwendig sonst, aber bei dem Wein jetzt auch gesagt, machen wir mal einen Tag vorher auf, weil dann einfach dieser Geruch wegzieht. Ja, und jetzt hat man echt einen, finde ich, schon einen sehr schönen.
Das heißt, wenn ich den gerade erst aufgemacht hätte, würde er stinken?
Ja, er hatte eine etwas seltsame Note beim letzten Mal zumindest, die letzte Flasche, die ich aufgemacht habe. Ich habe es echt, ehrlich gesagt, gestern, als ich es aufgemacht habe, nicht gerochen.
Okay.
Und jetzt ist gar nichts Seltsames drin, ne? Also es ist irgendwie,
ne. Nö, überhaupt nicht. Also
ganz klare
Pinot. Ja. Das ist jetzt, du sagst ganz klare Pinot, das ist jetzt typisch für Pinot, was ich da rieche?
Ja, das finde ich schon. Also das ist
also dieses leicht strauchig, finde ich, riecht es ein bisschen.
Genau, also du hast ja. Ich würde mal sagen, von der Frucht her sind typische Aromen für Pinot so tendenziell Erdbeere, Himbeere, also gerade deutsche Pinots. Dann hast du, also sozusagen je dunkler ein Pinot wird, so aromatisch gesehen, geht es dann Richtung Kirsche auch, Schwarzkirsche. Und dann hast du eigentlich bei einem Pinot immer auch so ein bisschen was Unterholziges, was du jetzt auch mit Strauch meinst, Unterholz, Waldboden, teilweise auch feuchte.
Ja. Ich habe da gerade dran getrunken, der kostet 6,50.
Ja, das ist der Knaller, finde ich.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, also ne, Waldboden, auch teilweise so ein bisschen feuchtes Laub und sowas, teilweise auch so leicht pilzige Noten, also Waldpilze, das alles gehört mit eigentlich zu Pinot. Und ein Frühburgunder ist meistens noch so ein bisschen mehr auf der so heller fruchtigen Seite, also meistens eher noch so ein bisschen Richtung Himbeere, Erdbeere. Mhm. Und es ist
Oh, sehr saftig auch, ey, das ist ja.
Genau, ich höre mal auf und du sagst mal was zum Wein.
Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht ständig unterbrechen. Ich bin nur gerade. Boah, ist der saftig. Also damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet.
Genau.
Alleine von der, weil es Rotwein ist. Also ich bin ja eher der Weißweintrinker, aber.
Aber genau deswegen habe ich ihn auch genommen.
Der ist super.
Weil ich wusste, dass er dir gefällt.
Meine Fresse.
Und mir halt auch, weil er super saftig ist, der ist total frisch. Der hat eben richtig schöne Säure dabei.
Super.
Aber, ja. Ne? Genau. Aber das macht ihn irgendwie zu so einem Kandidaten, den du eigentlich total gerne wegtrinken willst.
Ja, absolut, ja. Was denkst du, wie lange der liegen kann?
Keine Ahnung, der wird schon irgendwie seine 2-3 Jahre schaffen. Mhm. Aber warum, ne?
Ja. Also, ja. Ganz einfach, weil ich gerne einen ganzen Karton davon hätte. Und man braucht ja mal ein bisschen, um Kartons zu trinken. War herrlich.
Ja, aber ne, ist das nicht toll? Also ich finde, das ist wieder so eine Entdeckung, wo ich mich echt richtig drüber gefreut habe. weil ich es wirklich sehr, sehr selten mal habe, dass ich, also gerade jetzt Burgunder unter 10 Euro, also wirklich schön zu trinkende, nicht überambitionierte, nicht überholzte, nicht überspeckte, also deutscher Spätburgunder, zumindest in den letzten Jahrzehnten, kannst du häufig verbinden mit so Speck, mit so Räuchernoten.
Ne? Ja.
Also entweder irgendwie so ein bisschen kitschige Frucht, oder ganz häufig diese Specknoten, was irgendwie davon kommt, zu viel Holz und irgendwie zu spät gelesen und sowas. Ja. Mhm. Und also ich sag mal jetzt, das ist natürlich verallgemeinert. Also ganz, ja, ganz viel, was du in Deutschland kriegst, hat irgendwie so diese Attribute. Ne?
Boah, ist der lecker. Ja. Da hast du mich jetzt aber echt mit, wie sagt man denn, überrumpelt, ja, auf dem falschen Fuß erwischt oder so ähnliches. Das ist ja irre. Hm. Wir hatten mal vor Jahren auch einen, was war das? War das ein Spätburgunder von Clavel?
Achso, nee, das war Grenache.
Nee, das war kein Grenache.
Doch, das war klar.
Nee.
Clavel.
Von Clavel, das war kein Grenache.
Da wächst kein Spätburgunder. Du meinst den, die Sonderedition von Pinot de Picard, ne?
Das war aber auch so ein Rotwein, so ein extrem günstiger Rotwein. Der hat nur 6-7 Euro gekostet. Ja. Und der hat mich auch so weggerissen.
Genau, das war auch echt ein schöner Wein.
Oh, ich habe übrigens Benedikt Baltes kennengelernt.
Ja.
Und sehr viel Spaß mit dem gehabt, also einen sehr schönen Abend mit dem verbracht. Ja. Benedikt Baltes, aufmerksame Hörer dieser Sendung, wissen, wer das ist, nämlich derjenige, der das Weingut Stadt Klingenberg hat, dem das gehört. Und der schlug dann, als wir auf dem Foodcamp jetzt in Oberfranken waren, schlug der da auf und brachte Weine mit. Und ich dachte also, ach, ist ja ein Ding, habe ich auch schon getrunken. Und meinte, ja, ach ja, du bist das. Und er meinte, er hätte tierisch viel Feedback auf die Sendung bekommen.
Ja, ja. Beide, ja.
Ganz interessant.
Wenn wir uns sehen, dann fällt er mir immer noch um
den Hals. Sehr schön.
Und freut sich darüber. Also ich habe ja, wir haben ja zusammen die Sendung gemacht und ich habe eben dieses Originalverkorkt Gespräch mit ihm geführt. Und es, ich habe heute zufälligerweise mal nachgeguckt in der Statistik vom letzten Jahr. Der Beitrag, den wir gemacht haben, gehört immer noch zu den am 15. meistgeklickten Blogbeiträgen bei mir.
Mit Benedikt.
Also der Verweis. Ja. Genau, unsere Sendung mit Benedikt Baltes. Mhm.
Ja, das sind auch wirklich tolle Weine. Also ich überlege auch, ob ich da nicht irgendwie... Ja, die will man eigentlich einlagern, die Sachen von ihm.
Ja. Das ist, also Benedikt Baltes ist einer von einer Handvoll, also wenn überhaupt eine Handvoll jungen Winzern, also Rotweinwinzern, Burgunderwinzern in Deutschland, von denen ich sagen würde, die sind schon richtig gut, aber das werden einfach richtig große Winzer.
Ja. Ja.
Also ich meine, der Typ ist jetzt 31 geworden, ja. Und der arbeitet jetzt schon auf einem Niveau, der macht jetzt seit 5 Jahren, der hat mit 25 dieses Weingut übernommen, ja. Und der hat sich so klar nach oben gearbeitet damit und geht das so straight. Also der hat ja noch, neben Burgunder hat er im Moment noch ein bisschen das, was halt angebaut war, ne? Also schön Cabernet Franc eigentlich, wo es mir das Herz blutet, wenn das rausreißt, aber er wird es tun. Er hat tollen Portugieser, den haben wir damals auch getrunken und noch ein paar andere Sachen. Aber er sagt ganz klar, ich werde nur Spätburgunder machen. Ich werde ein reines Spätburgunder Weingut, weil ich mich einfach auf diese Rebsorte konzentrieren will. Ja. Und er hat irgendwie, also so wie er es denkt, hat er total recht. Auch wie gesagt, wenn die anderen Weine sehr schön sind. Aber der macht das so straight und er macht das so irgendwie so konzentriert und auch sich selbst hinterfragend. Und da kommen so tolle Sachen bei raus. Also die Jahrgänge werden einfach Jahr für Jahr besser. Das ist wirklich super.
Ja. Dann darf man davon nicht zu viel kaufen, sonst hast du den ja da überall liegen, ne? Also dann lagerst du den ein und dann hast du wieder den Salat. Salat.
Aber was waren denn die Krämers auch da eigentlich?
Die Krämers waren auch da. Das war ja auch wieder so ein typischer Holgi. Die Krämers kamen dann auch mit ihren Weinen, die hatten wir ja auch schon. Das waren die, die wir gegen Stahl getrunken hatten. Und ich sah nur so, also halt so die Flaschen und sagte dann so, ach Mensch, eure Weine habe ich auch schon mal getrunken. Wo habe ich die denn schon mal getrunken? Und da habe ich dann am Überlegen und irgendwann, weiß ich nicht, kam irgendwer und wir redeten über Podcasts und dann sagten die, ach da, du bist das mit denen. Ja, so haben wir uns dann da,
Ja, da hat mir auch das Herz geblutet, dass ich da nicht dabei sein konnte, aber was soll's.
Es war toll. Also es war toll, ein wirklich tolles Foodcamp und wir haben sehr viel Spaß gehabt.
Ja, klar.
Kannst du im letzten Realitätsabgleich anhören, was das Lustigste war, nämlich, dass wir auf einmal uns als Küchenhilfen im Kloster Plankstetten wiedergefunden haben, womit irgendwie keiner gerechnet hatte und wir standen dann da und mussten irgendwie stundenlang Kürbisse schneiden und entkernen und außer Thorsten musste halt den ganzen Tag an der Fritteuse stehen und frittieren. Und
ja, unglaublich.
Irgendwie haben wir die ganze Zeit gesagt, ja, da kommt jetzt gleich noch die Auflösung irgendwie, aber nee, wir waren halt einfach nur... Der Typ von der Küche hat sich halt gefreut, dass er die ganze scheiße Arbeit nicht machen musste.
Okay. Das ist echt, echt super.
Ja. Oh, ich sehe, der Klingenberg-Schlossberg ist schon ausverkauft. Mist. Das Leben ist hart.
Ja.
Ja, das ist das Problem bei dieser Sendung. Immer, weißt du, ich bin immer nebenbei schon am Wein bestellen. Immer irgendwie.
Genau, und dann achtest du nicht darauf, was du überhaupt trinkst und nachher kommst du wieder nicht.
Genau. Ich muss eh aufpassen, ich habe bisher kaum was ausgespuckt.
Siehst du, und du musst noch arbeiten später.
Ich muss nachher noch einen Beitrag schreiben.
Dann löse ich noch mal auf, was Klefner alles bedeuten kann.
Ja, genau, da waren wir.
Genau. Also Klefner mit K oder mit C ist egal. Also Klefner mit C ist natürlich die ältere Schreibweise. Und wie es so ist, also bei uns ist das Synonym für Frühburgunder. Es kann aber auch das Synonym sein für Chardonnay.
Mhm.
Chardonnay heißt auch Klefner.
Aha.
Gewürztraminer heißt auch Klefner.
Das finde ich jetzt aber... also.
Morillon heißt auch Klefner, aber Morillon ist eigentlich auch wieder Chardonnay. Pinot Blanc kann auch Klefner heißen, Pinot Gris auch, Pinot Noir auch, dann blauer Klefner. Dann gibt's
also
noch
eigentlich Sauvignon, ist alles Rosé, Klefner, alles Klefner, außer das, von dem du sagst, es ist
außer
keiner.
Riesling.
Außer Riesling, genau.
Genau. Scheiße. Also alle Pinot-Sorten plus Traminer. Genau, kann alles Klefner heißen, aber nur noch selten. Also es ist tatsächlich selten. Es gibt einen besonderen Klefner im Elsass, der wächst im Prinzip nur um einen Ort herum oder dafür gibt es da eine eigene Appellation. Das ist Klefner der Heiligenstein.
Aha.
Der heißt irgendwie seit Jahrhunderten so. Das ist ein Rosé-Traminer. Ja, und ansonsten hast du halt im Wesentlichen hast du es nur noch in Deutschland eben nur als Frühburgunder. Ja, so viel zum Frühburgunder.
Klefner.
Aber es ist eine schöne Sorte, die in den letzten Jahren wieder so ein bisschen, also ich sag mal in den letzten 10 Jahren vielleicht, wieder so ein bisschen populärer geworden ist. Es ist eigentlich nur eine Mutation vom Spätburgunder, also vom Pinot Noir.
Mhm.
Der Pinot Noir neigt sowieso eben zum Mutieren. Also Pinot Noir ist ja gleich, also genetisch gleich wie Pinot Gris und Pinot Blanc.
Mhm.
Also im Prinzip, ne, ist Spätburgunder, Grauburgunder, Weißburgunder, Frühburgunder, dazu noch Samtrot. Das ist eine Rebsorte, die man eigentlich auch nur in Württemberg hat.
Aber da auch wahrscheinlich dann unter dem Namen Klefner, ne?
Ja, Samtklefner. Da heißt er wirklich Samtrot, weil es ihn eh nur da gibt.
Ah, okay.
Und wer trinkt auch schon Samtrot, seien wir mal ehrlich.
Ja, Leute, die auch Klefner trinken.
Scheißname.
Ja, furchtbar.
Aber das ist im Prinzip DNA, von der DNA her ist es einfach eigentlich die gleiche Rebsorte, die sich einfach nur verändert hat. Und in manchen Weinbergen sieht man das manchmal ganz schön, da hast du irgendwie an einer Traube hast du irgendwie wirklich blaue Beeren und dann graue Beeren, so Pinot Gris Beeren und auch helle, also grüne. Ja.
Hm.
Schon ganz witzig. Ja. Und Frühburgunder heißt er halt, weil er früher reif ist, so 2-3 Wochen früher reif ist.
Ah, okay.
Ja. Das ist letztlich eben ein fruchtigerer, meistens ein etwas fruchtbetonterer Wein ist.
Mhm.
Ja, also eindeutige Empfehlung: Pinot Madeleine, Weingut Petri aus Herxheim.
Absolut, ja.
Für 6,50.
Das ist doch albern. Es ist wirklich albern. Ich bestelle mir davon jetzt einen Karton, ihr könnt mich doch alle mal. Ne, vielleicht nicht nebenbei, weil. Dann verliere ich wieder den Überblick über die Sendung.
Dann haben wir noch 3 Weine,
die ich auch noch bestellen muss, genau. Womit geht's denn weiter?
Wir bleiben beim Burgunder, würde ich sagen, und trinken Grauburgunder.
Grauburgunder. Oh, warte mal, hab ich noch was im Glas?
Also der Burgunderwinzer, also hier in Deutschland wird ja im Allgemeinen erst Weiß getrunken und dann Rot. Und
ja. Die
Burgunderwinzer sagen halt immer, nee, wenn du erst Rot trinkst und dann Weiß, dann hast du nachher erst die Frische. Vom Weißen.
Mm.
Und die spült erstmal den Mund durch sozusagen, reinigt sozusagen den Mund vom ganzen Tannin des Rotweins und macht dich nochmal frischer und aufmerksamer, um dann eben die Weißweine zu probieren.
So, jetzt Pinot Grigio. Also das, was man in schlechten Kneipen immer in viel zu kalt und daher geschmacklos bekommt.
Genau, Pichu Kichu.
Pichu Kichu.
Und man sieht es hier ganz nett, also die Bezeichnung der Weine, du hast es ja vorhin auch schon gesehen beim Kabinett, ist ganz klassisch.
Mhm.
Ja, wir haben hier einen Grauburgunder Spätlese.
Ja.
Diese Bezeichnung Spätlese, Auslese, Kabinett und so weiter hast du ja meistens beim Riesling. Bei den anderen, also bei Pinot-Sorten wird meistens eher darauf, also häufiger darauf verzichtet. Aber hier in dem Weingut haben wir die ganzen klassischen Bezeichnungen.
Sag mal, das ist ja auch gut. Mhm. Also nicht ganz so umwerfend wie der rote. Ist mir hinten raus, so im Nachgang, ein bisschen cremig. Das habe ich ja nicht so gerne. Also weißt du, er hat vorne so eine sehr, sehr strenge Kante, aber dann wird er cremig.
Ja, das ist genau, das ist dann Geschmackssache. Ich finde das jetzt eigentlich ganz schön, weil es so eine schöne Balance ist zwischen dieser Würze, die der hat, und Kraft. Und also es ist ja relativ extraktreich, finde ich. Und dann gleitet der so ein bisschen aus. Und das finde ich eigentlich sehr angenehm.
Gleitet aus, das trifft sehr gut, ja. Das ist das, was ich als cremig bezeichne. Da ja, kann genau. kann ich mitgehen. Was mir gerade auffällt, wie ich so nebenbei auf der Webseite von Petri rumklicke, der hat extrem viel.
Ja.
Extrem viel verschiedene. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Weil du müsstest halt von jedem eigentlich eine Flasche haben. Und dich einmal durchtrinken und dann, nein, aber du müsstest halt von jedem eine Flasche haben, dich einmal durchtrinken und gucken, was ist denn eigentlich das, was mir am besten gefällt. Und das finde ich etwas schwierig.
Ja, das ist noch so ein, also so wie es bei den Bezeichnungen der Weine auch ist, ist es bei dem, was er anbaut auch, es ist ein sehr typischer alter Betrieb eigentlich. Das ist noch sehr klassisch, ne? Also früher haben die viele Betriebe, viel mehr, gerade in der Pfalz, viele, viele Rebsorten angebaut, weil die Pfalz so ein bisschen gesegnet ist mit unterschiedlichen Klimata und Böden. Also du hast sehr viele unterschiedliche Böden auch nah beieinander, wo du ganz viele verschiedene Rebsorten anbauen kannst. Also es ist, also ich würde das ganz wertfrei sehen. Es gibt, es gibt ganz tolle Pfälzer Weingüter, die also die mindestens genauso viele Rebsorten und Weine im Programm haben. Und dann gibt es wiederum welche, die sagen, nee, das ist uns alles viel zu viel. Wir beschränken uns einfach auf 3 oder 4. Mhm. Tendenziell ist mir das auch lieber, weil du einfach einen Überblick behältst.
Du wirst nicht so erschlagen, wenn du dir denkst, ach, ich bestell mir da mal einen Wein, hoch.
Ja, genau. Ja. Aber ich meine, das fällt dir wahrscheinlich auch gar nicht so auf, wenn du mal bei Wagner Stempel zum Beispiel vorbeischaust, jetzt in einem unserer Lieblingswinzer, dann findest du diese Rebsorten da auch alle. Ja?
Mhm.
Also du hast hier, wenn du bei Weingut Petri schaust, Riesling hat er, Daniel auch, Grauburgunder hat er, Weißburgunder hat er, Chardonnay hat er, Silvaner hat er, Scheurebe hat er, Müller-Thurgau jetzt glaube ich nicht, Gewürztraminer auch nicht, aber Spätburgunder hat er, Dornfelder hat er auch nicht mehr, St. Laurent hat er und dafür hat er aber noch mehr Loh und so weiter. Also es ist,
Also schöner Wein so zum Hinstellen, also ich hätte auch nicht, der kostet ja auch nur 7 €. 7,10 €, pardon. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also für 7,10 € ist das auch ein super Wein wieder. Also wirklich.
Ja.
Es ist nicht ganz mein Geschmack, aber.
Okay, jo. Das kann ich mitleben. Aber es ist einfach an sich ein sehr gut gemachter Wein, finde ich. Und es ist ein ganz typischer Grauburgunder. Und das Schöne ist, finde ich, er hat eine sehr schöne, also der hat neben der Kraft, hat er einfach eine sehr schöne Säure. Und das macht ihn zu voluminös. So. Und das finde ich schon schön. Also das macht mir persönlich schon Spaß. Ich bin jetzt auch kein so großer Grauburgunder-Freund eigentlich, aber das finde ich schon, trinke ich gerne.
Ja, ist auch tatsächlich, also ich bestelle auch keinen Grauburgunder, wenn es irgendwo welchen gibt, außer wenn du sagst, bestell das. Weil ich irgendwie von der Pizzeria Grauburgunder versaut bin.
Ja, gut, ja. Ja.
Damit macht man echt viel kaputt, indem man in der Gastronomie schlechte Weine trinkt. Mhm. Ich glaube, damit versaut man sich auf Jahre, glaube ich, auch den Spaß am Wein. Zumindest war es bei mir so.
Ja, würde ich auch sagen. Du fängst halt irgendwie an in deiner Jugend genau. Und kriegst irgendwie so eine Flasche Suave zum...
Wenn du Glück hast.
Ja, ja. Oder Valpolicella mitgeliefert, genau.
Auch zur Pizza. Mhm.
Genau. Und eigentlich passt Valpolicella auch super zur Pizza, aber halt nicht das, was die da mitliefern. Das ist einfach und das Grauen. Ja? Mhm. Und dann trinkst du die nächsten 20 Jahre keinen Valpolicella mehr.
Genau.
Und dann stellt dir jemand mal einen guten Valpolicella vor die Nase oder einen Suave. Und ja, dann sagst du, oh Scheiße, da...
Da geht ja doch was. Ne? Und vor allen Dingen, wenn dir das dann 2-3 Mal passiert, einmal in der Pizzeria kriegst du einen schlechten Wein, dann kriegst du noch, sitzt du noch in irgendeinem Bistro, wo es Weißwein, Rotwein und gemischt gibt. Und kriegst du auch wieder irgendwie, ja, im Grunde lernt man als erstes, dass Wein scheiße ist. Mhm. Das ist, was man als erstes lernt, wenn man so erste Gehversuche irgendwie, ich weiß nicht, wie es in der Stadt ist. Vielleicht ist es ein bisschen anders, wenn du in einer Großstadt aufwächst, wo du nicht so viel Kompromisse machen musst. Aber wo wir aufgewachsen sind, ja, wo konntest du denn da hingehen? Zum Chinesen? Ins Petit Bistro, Petit Bistro hieß der Laden, ne? Dieser, wo man dann rausgeschmissen wurde, wenn man nur eine Cola trinken wollte.
Ja, genau.
Oder halt zum Italiener. So, die drei Läden gab's und da musst du halt trinken, was du kriegst.
Ja. Und ich war ja, hatte ich das erzählt, dass ich irgendwie kürzlich mal beim Geburtstag meines Vaters in Lippla war beim Italiener und zwar beim, wie heißt der? Toto.
Toto?
Genau, beim Toto.
Ja. Wo ist der?
Toto. Der ist da auf der Hauptstraße, Richtung altes Schulgebäude, also Richtung...
Ah, okay, da oben, wo Kaffee Bauer ist.
Ja, ja, genau, neben okay. Kaffee Bauer. Der war ja damals auch schon da.
Also haben wir eigentlich Hörer in Erftstadt? Bei Kaffee Bauer habe ich bei Kaffee Bauer einen riesen Schwung Torte gekauft, weil ich eingeladen war.
Ja, und wir waren halt bei Toto und haben da, ich habe da ein extrem gutes Entrecôte gegessen. Mhm. Also hier von wegen jetzt Pizzabude oder so. Zwar gab es sehr gutes Lammfleisch und es gab vor allen Dingen eine eigene Weinkarte.
Wow.
Wir haben echt ein paar schöne Weine gefunden. Also das hat mich total beeindruckt.
Aber den Laden gab es zu unserer Zeit noch nicht, ne? Als,
doch, oder? Klar.
Echt?
Doch, doch. Ja, ja.
Warum sind wir denn da nie hingegangen? Ja, weil wir bei Carlo gearbeitet haben, sind wir dann halt immer bei Carlo fressen gegangen.
Du hast bei Carlo gearbeitet und der hat damals auch nichts anderes gehabt als eben das Übliche. Also das hat sich irgendwie im Laufe der Zeit entwickelt. Der hat da jetzt so eine Monopolstellung in Lippla, würde ich sagen.
Der Toto.
Toto, ja.
Ja, Carlo ist ja tot. Calogero Lopresti ist der Typ. Der musste an einem Herzinfarkt sterben. Das ging gar nicht anders. Der hat halt wirklich die ganze Zeit total unter Strom in den Laden geschmissen. Dann, wenn Feierabend war, hat er sich hingesetzt, eine Pizza gefressen.
Oh Gott, ja.
Getrunken und geraucht gleichzeitig. Und rumgepöbelt und hat sich aufgeregt. Scheiß Tag, scheiß Personal, scheiße. Blablabla. Und der ist dann mit 50 irgendwie am Herzinfarkt gestorben.
Konsequenterweise, ja.
Als ich das gehört habe, habe ich auch gedacht, ja klar, musste ja so kommen.
Ja.
Ja, Grauburgunder.
Ja. Grauburgunder. Mhm. Genau. Die Spätburgunder, die teureren, der hat ja auch noch bis 20 Euro, also quasi Auslesequalität. Mhm. Da bin ich jetzt noch der Meinung, da kann man noch ein bisschen dran drehen. Da ist also am Holzfass sozusagen.
Ja.
Die sind doch relativ, also ab der Spätburgunder Spätlese wird es relativ holzlastig und relativ weich. Also
okay.
Wer das mag, okay. Ich mag das jetzt nicht so. Also ich mochte wirklich die einfache Qualität jetzt hier bei Petri, was die Spätburgunder angeht oder Burgunder angeht, am liebsten.
Ich bin ja jetzt mal sehr auf den Riesling gespannt, ne?
Ja, Riesling.
Darf ich schon? Ja, würde ich sagen. 2014, Riesling, Kabinett trocken, Kallstatter Saumagen.
Ja, Kallstatter Saumagen, sage ich gleich noch was zu. Wir sind ja in der Pfalz, Saumagen ist ja allgemein bekannt, ne? Das Lieblingsessen von Helmut Kohl.
Von Dicken. Wie geht's dem eigentlich? Mittlerweile sind doch alle am Sterben gerade. Ist der Kohl? Macht der? Ist der noch? Wie geht's dem?
Er hat doch kürzlich erst geheiratet, oder?
Nee, das ist schon wieder länger her. Ja, schon länger und her, er hat nicht den Eindruck gemacht, als wäre das sein eigener Wille gewesen, der dazu geführt hat.
Nee, ne?
Aber irgendwie, man weiß es halt nicht. Und
dann hat er noch einen Prozess geführt.
Echt?
Ja, gegen seinen Biografen,
der die Tapes veröffentlichen wollte.
Genau. Ja, keine Ahnung, also. Das ist ja irgendwie, interessiert das keinen mehr, ne? Der Schmidt ist irgendwie immer so ein Elder Statesman geblieben und der Kohl ist irgendwie total in der Versenkung verschwunden.
Ja, der Kohl,
also aber der hat auch kein Format außer.
Der Kohl hatte auch vor allen Dingen den Schlaganfall und den konntest du halt, den haben sie dann ja irgendwie, ich weiß gar nicht, was das war, zu irgendeinem Jubiläum haben sie den dann mal auf die Bühne geschoben und dann hat der da rumgesabbert. Das ist halt auch total würdelos letztlich.
Ja, das stimmt.
Also das hat halt niemand verdient irgendwie. Also
ja, und außerdem hat er halt Schmidt hat halt immer und hat gesagt, gemeint, er würde halt über dem Gesetz stehen.
Ja, also, genau.
Das ist,
andererseits Schmidt hat sich halt, also das finde ich dann auch so, das hat sich dann, als er dann, in ein Tor aufgegangen ist, hat sich auch keiner mehr getraut, das zu sagen. Aber ich meine, Schmidt hat die letzten Jahre echt dummes Zeug geredet.
Ja.
Also das ist halt echt so, dass das im Grunde, ich dachte dann wirklich so, naja, es ist jetzt auch echt mal, also wenn er halt nicht aus eigener Kraft schafft, aus der Öffentlichkeit rauszubleiben, ne, oder halt niemand ihm sagt, ey Helmut, lass mal gut sein jetzt. Ist es vielleicht auch besser für ihn, dass er dann irgendwie einfach das Zeitliche gesegnet hat, weil der hätte sich noch lächerlich gemacht. Also noch so richtig.
Ich weiß nicht, das haben ihm halt, komischerweise, haben die ihm das ja irgendwie immer alle verziehen.
Ich verstehe auch gar nicht warum, weil so ein toller Typ, finde ich, ist das nicht. Also ich hätte ihn aus meinem Studio geschmissen,
genau
wenn er.
Genau, das finde ich nämlich auch.
Also, wenn er bei mir im Studio geraucht hätte, hätte ich den rausgeschmissen und gesagt, nimm Kaugummi oder ein Pflaster, du rauchst hier nicht. Und alle kriechen dem in den Arsch. Warum eigentlich? Also ich meine, kannte der die Leichen in den Kellern der Intendanten aller Rundfunkanstalten oder sowas?
Nee, den haben ja irgendwie alle irgendwie. Also ich
sehr seltsam.
Alle bewundert. Das ist schon, ich finde das schon auch erstaunlich. Mich hat das immer ein bisschen befremdet.
Mhm.
Also ich fand den weder irgendwie sympathisch irgendwie als Typ, noch ist mir irgendwie klar geworden, was der wird tatsächlich irgendwie Großes geleistet hat, ja. Also wirklich.
Naja, NATO-Doppelbeschluss, ne? Der falsche Kanzler, der richtige Kanzler in der falschen Partei, bla bla. Und dann dieser Nimbus der SPD aus den 70ern. Das ist wahrscheinlich so ein Konglomerat aus allen möglichen Kleinstsympathien, die sich gepasst, dann. Ja, genau. Aber ich fand den auch immer, ich habe auch nicht das Gefühl, dass der irgendwie was Schlaues gesagt hat. Also all die Jahre nicht. Der hat halt, ja, wie jeder andere auch. Also gut, der hat dann irgendwie mal seinen Leitartikel deiner Zeit schreiben dürfen oder so. Aber naja. Also, sorry, aber Nils Minkmar schreibt klügere Sachen. Mhm. Also, weiß ich nicht, fand ich ein bisschen befremdlich, den Schmidt. Aber okay, war eine gute Witzfigur. Also, muss man mal sagen, konnte echt schön viele Witze machen. So, kommen wir zum Riesling.
Riesling.
Die Brille aus. Was ja tatsächlich auch einem aufgefallen ist in Regensburg auf dem Foodcamp. Weil einer dabei, der ist, ich vergesse mir das Wort, nicht Soziologe, Ethnologe. Und hat sich überlegt, also alle sind halt hin, so ich ja auch irgendwie alle Fotos gemacht und Instagram und so, kleine Geschichten erzählt. Die ganzen Blogger, die haben jetzt noch ihre Blogartikel geschrieben und ich wollte eigentlich auch und habe dann aber auch irgendwann gedacht, so scheiße, die schreiben das alle so schön. Ich kann das gar nicht so schön schreiben, wenn ich das jetzt auch noch schreibe, ist halt auch für den Arsch. Also erzähle ich es in meinen Sendungen. Und der eine, der dabei war, der hat, also dessen Blog heißt Nachschlag Esskultur. Er hat auch schon Bücher geschrieben über Essen und Erinnerung. Oder nee, seine Dissertation geht über Essen und Erinnerung. Auch super spannendes Thema.
Ja, das ist halt.
Und der hat halt seine Blogartikel, ich glaube 8 Stück hat er gemacht, sind verfasst in einer Art einer teilnehmenden Beobachtung.
Okay.
Total cool. Also wirklich super. Tollste Blogtexte des Jahres. Also ich habe dieses Jahr nichts Schöneres in irgendeinem Blog gefunden. Ich habe seit 10 Jahren eigentlich nichts Cooleres in irgendeinem Blog gefunden. Und der hat an einem Abend.
Wie heißt das Blog?
Nachschlag Esskultur.
Okay.
Und der hat an einem Abend, hat er in der Küche gesessen, total konzentriert in einer Ecke, Rechner auf den Kinn, hat die ganze Zeit mitgeschrieben, was passiert. Und das hinten raus dann natürlich noch irgendwie gerafft und gekürzt und zugespitzt und sowas. Aber wenn du wissen willst, wie das Foodcamp Oberpfalz war, lies in Nachschlag Esskultur einfach diese im Grunde teilnehmenden Beobachtungen, die er geschrieben hat. Alle kommen drin vor, teilweise nur mit einem Halbsatz. Schön ist im ersten Artikel, wo wir im Sturstadt-Essen waren, schreibt er? Einer der Teilnehmer zieht seine Brille aus, um die Nase noch tiefer ins Glas zu stecken. Das war dann wohl ich. Finde ich irgendwie ganz schön, ich mache meine Brille aus. Und das fiel mir gerade ein, weil ich gerade meine Brille ausgezogen habe, um die Nase tiefer ins Glas stecken zu können. Ein bisschen was Blumiges, ne?
Ja, halt du mal deine Nase im Glas, ich sag mal was
genau, zum Saumhaken.
Das Maul. Ist irgendwie eine Einzellage in Kaltstadt.
Ich dachte, das Essen.
Ja, also es gibt, die Idee ist, dass der Weinberg so heißt, weil er in gewissem Maße die Umrisse eines Saumagens aufweist. Aber es gibt auch verschiedene andere Ideen dazu, wie das, wo das herkommt. Also in Römerzeit wurde Kalk abgebaut dort. Das ist halt eine sehr kalkige Lage und gehört mit zu den bekannten Pfälzer Weinlagen in der Mittelhart. Also es gibt einige sehr gute
Weinlagen. In der Weinlagen was?
Da. Mittelhart. Die Hart.
Mittelscharf. Mittelscharfer sind.
Mittelschmerz. Ja, das ist sozusagen die klassische, der klassische Teil der Pfälzer Weinlagen. Also die Hart, Mittelhart. Ja, und da gibt es Weingüter wie Köhler-Ruprecht zum Beispiel, die da einige Lagen haben. Das ist vielleicht das bekannteste Weingut dort. Und Rings, das ist so ein bisschen wie der Benedikt Baltes. Das sind so, gehören so zu den Aufsteigern Rings der Pfalz. Ich, ja. Rings. Genau. Und da jetzt die Petrisen nicht besonders viel Wein aus der Ecke machen, denke ich mal, dass sie einfach einen kleinen Teil da im Saumarken besitzen. Mhm. Also da kommen jetzt nicht die teuersten Weine her, sondern ich denke eher, ich glaube vor allem im Kabinett, also eher, wie du schon sagst, eher so ein bisschen die blumigeren Weine. Mhm.
Kaltstädter, also 5,50 Euro? Mhm. Also es ist jetzt nicht irgendwie der Knaller, Knüller, Riesling. Was ich übrigens ganz witzig finde an ihm ist, der ist im Mund genau andersrum wie der Grauburgunder. Mhm. Der fängt cremig an und hört mit einer Kante auf.
Genau.
Das finde ich total faszinierend. Also die beiden Flaschen zusammen sind jetzt wieder was man am Abend immer beides gleichzeitig offen auf dem Tisch stehen haben will. Das ist echt lustig. Tolles Ding. 5,50 Euro, ey. Genau. Das ist doch ein Trick dabei, ist so eine Falle. Hinterher kriegst du Spam oder so.
Ja, schön, ne?
Also, unglaublich. Der ist richtig lecker.
Gesagt, ja, es ist richtig lecker. Er hat eine schöne Frucht, eben dieses leicht florale, dieses Schwebende. Ja. Ist ein sehr heller Riesling, finde ich.
Relativ schnell weg, also eher was für den Sommer.
Hm. Ja, aber nicht störend, ne? Weil er nicht, also er ist jetzt nicht super lang, aber er hat halt, er bricht auch nicht weg. Das ist ja immer das, was ich... Was mich stört, wenn so ein Wein plötzlich aufhört, ne?
Mhm. Nee, der ist halt kurz, aber nicht.
Genau, er ist kurz. Relativ kurz. Ja. Und wenn man es eben sozusagen auf der Preisskala einordnet, bei 5,50, muss der Wein auch nicht mehr können. Und die meisten Weine in der Preisklasse können deutlich weniger.
Ja.
Das finde ich bei diesem Wein echt sehr schön.
Das ist also wirklich, ein Schluck hier.
12% Alkohol. Super.
Das ist echt toll. Vor allen Dingen, also das ist halt so, ich finde ja, das ist halt auch eigentlich eine Binse, aber diese, wenn du so, hoch, hier fallen die Deckel durch die Gegend. Jetzt habe ich den Faden verloren. Teufel, Alkohol. Nein, was ich, genau, diese Preise, die wir hier gerade haben, also 5 Euro, 7 Euro, 6,50 Euro, das ist halt so, kannst du halt wirklich, wenn du Freunde einlädst, ist es halt überhaupt kein Problem, dass da 10 Flaschen gesoffen werden oder sowas.
Genau.
Und das ist halt, wenn du dann irgendwie an die teureren Sachen gehst, wo du irgendwie 12, 13, 15 Euro.
Ja, da wird's dann schon.
Genau, da tut dann die vierte, fünfte Flasche, denkst du auch so, ey, könnt ihr langsam mal nach Hause gehen und fängst halt an, Schnaps hinzustellen, damit sie schneller besoffen sind und aufhören. Ne? Ja. Aber das ist echt erstaunlich.
Ja, es ist nicht so einfach tatsächlich, also in dieser Preislage wirklich diese Qualität zu finden.
Nee,
also,
absolut nicht. Ich war neulich bei Kader um die Ecke, auch toll, bei Kader um die Ecke hat ein Jacques aufgemacht, was schon mal super ist. Mhm. Also gibt ein Weinladen jetzt direkt erreichbar. Und da habe ich mich jetzt auch wieder durch ein paar Dinger durchgetrunken und habe da, was hatte ich denn mitgebracht letztens? Ich weiß es gar nicht, was war denn das? Fällt mir bestimmt wieder ein. Und wenn nicht, auch egal. Aber das war auch so ein 10, 11 Euro Wein, ein weißer. Mhm. Der war nicht besser als dieser Riesling hier. Mhm. Eigentlich ist dieser Riesling besser. Mhm. Super. Super. Mhm. Da bin ich jetzt aber wirklich sehr beeindruckt.
Ja, schön. Das freut mich. Sagt der Chat eigentlich was?
Der Chat sagt bestimmt was. Was sagt denn der Chat? Unser Saumagen mussiert auch ganz leicht vor sich hin.
Ach so,
ja. Irgendjemand trinkt auch noch einen Honigsack. Das ist auch was aus dem Sortiment von Petri.
Irgendwie. Ja,
genau. Mussierender Saumagen wäre ein toller Sendungstitel, sagt der Chat.
Ja, das kann sein mit dem Mussieren. Ne? Das ist, der ist ja relativ frisch abgefüllt, also ist ja der letzte Jahrgang. Und wenn das unter Schrauber verschlossen wird, dann kommt eben immer auch noch ein bisschen CO2 mit rein und dann kann es halt sein, dass der Wein mussiert.
Das finde ich aber überhaupt nicht unangenehm.
Nein, also das ist, ganz also gerade bei diesen, also weil der Wein ja eh frisch ist und saftig und ja, also wirklich Frische betont ist. Mhm. Das ist so ein bisschen wie Vinho Verde dann, ne? Mhm. Und beide, also Grauburgunder und Riesling, haben so eine typische deutsche Trockenheit, also so einen gewissen leichten Zuckeranteil, ne? Das hat man, also die wenigsten Weine in Deutschland sind ja komplett durchvergoren, wie man das jetzt in Frankreich hätte, sondern was schnell mal irgendwie, also trocken ist ja hier auch noch 7, 8, 9 Gramm, je nach Säureanteil. Ich denke mal, dass die hier dann, keine Ahnung, so 4, 5 Gramm Zucker vielleicht noch haben und das stört aber, finde ich, gar nicht. Ne? Es ist, ist halt trinkanimierend, ne? Wenn du so bei der Säure noch ein bisschen Zucker mit dabei hast, dann magst du es halt auch lieber saufen.
Ja. Passt. Aber so spektakulär. Achso,
hier steht sogar, Entschuldigung, hier im Shop, 6,2 Gramm Restsüße und 6,9 Gramm Zucker.
Aber so spektakulär wie der Rote ist er nicht. Also der Rote ist wirklich, trinke ich gerade mal schon. Ist jetzt nach dem Weißen ein bisschen dünn.
Ja, auch interessant. War es ganz gut, dass wir den Roten jagen.
Muss man sich merken.
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, die jetzt hintereinander zu trinken, so direkt hintereinander im Vergleich. Weil einfach die Struktur des Weins irgendwie eine völlig andere ist.
Ja. Nee, dann lieber noch einen Schluck Riesling. Riesling.
Auf jeden Fall.
Bitte was?
Ja, der Riesling macht den Pinot kaputt.
Ja. Ja. Der Riesling nimmt uns den Pinot weg. Ja, Riesling Pinot raus. Pinot. Apropos raus, ich muss gerade mal raus.
Achso, du musst den vierten Wein holen, ne?
Ich muss den vierten Wein holen, der steht auf dem Balkon, weil ich, du hast ja dann gestern geschrieben, hier, die beiden Weine, also den roten und den wir jetzt zum Schluss trinken, schon mal aufmachen. Habe ich gemacht. Dachte mir, ja, wenn er das sagt, mache ich den mal auf. Und dachte mir, wo stellst du den jetzt hin? Na, stellst du den da hin? Hab den irgendwie in die Küche gestellt, wo er am wenigsten stört. Und habe mir eben noch schnell ein paar Kartoffeln gekocht, als ich nach Hause kam. Ich dachte, ich muss dringend was essen. Dann habe ich Kartoffeln in den Topf geworfen, Topf hingestellt. Und dummerweise stand die Weinflasche neben dem Topf. Das heißt, ich habe dann, als ich die Flasche dann eben gegriffen habe, dachte ich, ui, ganz schön warm. Ja, und darum muss ich jetzt nochmal los und den vom Balkon holen. Du kannst ja derweil irgendwas Nettes erzählen oder soll ich eine Pausenmusik einspielen?
Nee, ich kann auch was erzählen. Dann erzähl was. Ich erzähl einfach, was wir am Wochenende machen.
Ja, okay.
Ich fahre nämlich nach Berlin und wir sehen uns ja dann, weil in Berlin irgendwie alles Mögliche zusammenströmt, weil am Sonntag zum ersten Mal die RAW in Berlin ist. Die RAW ist eine 2012 in London gegründete Naturweinmesse. Also all das, was an schrägem Zeug so heutzutage produziert wird und von dem wir ja auch schon einiges in der Sendung hatten. Also maischevergorene Weißweine, sogenannte Orange-Weine, Weine, die in Amphoren ausgebaut werden, Weine mit Kackhörnchen natürlich, also sprich biodynamisch erzeugte Weine, die gleichzeitig auch in der Amphore ausgebaut wurden und dann Orange-Weine sind. Also alles Mögliche, was irgendwie schräg ist und teilweise ja zu sensationellen Ergebnissen führt und manchmal auch ganz furchtbar sein kann, aber immer irgendwie auch ein hohes Maß an Experimentierfreudigkeit irgendwie mit sich bringt. Das ist in Berlin am Sonntag. Und ja, es ist nicht nur eine Fachmesse, also man kann da auch als normaler Besucher hingehen und seinen Eintritt zahlen. Und wer jetzt in Berlin ist und noch nichts vorhat am Sonntag, kann ich nur empfehlen. Ich denke mal, es wird sehr voll. Also wenn ich so ein bisschen diese ganzen Weinnerds verfolge auf Facebook, zu denen ich ja auch zugehöre, dann werden da schon sehr viele am Sonntag dort sein. Aber ich kann es trotzdem nur empfehlen, weil es einfach an die Möglichkeit hat, nochmal einen ganz anderen Blick auf diese schrägen, den schrägen Teil des der Weinwelt zu bekommen.
Was ich halt immer besonders interessant bei sowas finde, ist, du zahlst halt dann, was kostet es? Ich glaube 30 Euro, 28 Euro oder irgendwie sowas, was jetzt auf den ersten Blick ziemlich viel Kohle ist. Aber wahrscheinlich wirst du, wenn du dich nicht zu doof anstellst, mindestens 30 Weine probieren, wenn nicht 50. Und zwar Weine, an die du sonst gar nicht rankommst. Also über die stolperst du nicht. Die stehen nicht offen bei deinem Weinhändler rum, sodass du sagen kannst, kann ich den mal probieren. Von denen weißt du noch nicht mal, dass sie existieren. Von denen weißt du noch nicht mal, wo du sie bestellen würdest, wenn du sie bestellen wolltest. Nee. Das finde ich halt so faszinierend an solchen Veranstaltungen.
Genau.
Kann natürlich auch in die Hose gehen, kann auch nur Scheiß dabei sein. Obwohl,
Nein, ist noch nicht.
Also selbst bei diesem libanesischen Ding, als diese libanesische Weinpräsentation war, wo wir waren hier in Berlin, dieser Syrah, der eine da hatte, das fand ich ja immer noch vollkommen wahnsinnig.
Ja, ich war auf drei Raws und das, also wie gesagt, es gibt immer schräge Weine da, die man irgendwie auch vielleicht als mikrobiologisch bedenklich bezeichnen könnte. Aber im Großen und Ganzen.
Oder hinterher alle auf dem Klo sitzen, meinst du?
Ja, wir experimentieren
gerade mit Hefe. Es ist eine Geschichte, die mir
ganz viele tolle Weine da. Also das muss ich schon sagen. Es gibt einfach viele beeindruckende Weine da und auch wenn man einiges dabei hat, was man wahrscheinlich irgendwie schräg findet, aber dann entschädigt der nächste Tisch halt im Zweifelsfall. Und rundherum gibt es eben auch Veranstaltungen. Auf einer sind wir dann am Samstag. Das ist bei demjenigen, mit dem wir die nächste Sendung machen werden, also die Weihnachtsweinsendung. Holger Schwarz, der hat den Weinladen Vinikultur. Und der macht eben eine Hausmesse sozusagen in Ergänzung zur Raw. Also der hat diverse seiner Winzer eingeladen, die eben zu einem großen Teil auch aus diesem Spektrum stammen, also auch eben schräge Weine machen. Und das ist am Samstag. Das kostet, glaube ich, ein 10er oder 15 Euro irgendwie als Eintritt. Und auch da sind eben die Winzer vor Ort irgendwie, ich weiß nicht wie viele genau, 2 oder 3 Dutzend. Und ja, auch da kann man eben probieren und auch
der freut sich. Ich bin gespannt, es wird ein feuchtes Wochenende werden.
Es wird ein feuchtes Wochenende.
Ja, mit wenig Schlaf. Genau. Jetzt habe ich, als vierten. Riesling, 2014 Riesling Haute-Futaie. Generation 14.
Genau, das ist sozusagen das.
Hinten drauf heißt er anders, da heißt er Herxheimer Honigsack.
Genau. Das ist die offizielle Bezeichnung für den Wein, für den er die AP-Nummer bekommen hat. Also sprich, du hast den Ort und die Lage, ne? Und dann eben die Ausbauart, Riesling, Spätlese, Trocken und der Zusatz im Holzfass ausgebaut. Und das ist das Interessante an diesem Wein. Es gibt ja eine Tendenz einiger Weingüter, den Riesling bewusst, also in einem Barrique, also holzbetont sozusagen auszubauen. Ne? Das ist dass man Riesling in großen Fudern ausbaut, also in alten, großen Holzfässern, die eben keinen Holzgeschmack mehr in den Wein bringen, das ist ganz normal.
Aber in kleinen Barrique-Fässern, wo dann
genau, was ich was relativ drin war. Selten, ne?
Immer noch. Nehmen die belegte selten oder unbelegte dafür?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Aber die fangen im Zweifelsfall, waren die ja auch erstmal eben nur mit. Du meinst jetzt
belegte Fässer oder unbelegte Fässer? Also wo schon was drin war oder noch nicht?
Ja, ja. Meistens ist es ein Gemisch. Ja. Also dann hast du irgendwie, keine Ahnung, 30% oder 50% neues Holz und dann eben erst zwei, dritte, vierte Belegung.
Okay.
Je nachdem. Ja. Und das ist also ein Weingut wie von Weil. Weil hat auch schon immer wieder so ein bisschen damit experimentiert. Es gibt Jahrgänge, wo das große Gewächs irgendwie ein bisschen stärker holzbetont ist, ein bisschen weniger. Aber wer es wirklich jetzt ganz klar als Stilmittel benutzt hat, ist das Weingut von Winning in der Pfalz. Seitdem die ihren Weinmacher Atman haben. Der Atman, der hat halt sehr viel, also macht halt sehr viel mit Holz. Und der hat so ein bisschen diesen holzbetonten Riesling-Stil entwickelt. Und der Max Petri, der hat das, glaube ich, vorletztes Jahr zum ersten Mal so ein bisschen als Versuchswein gemacht. Der hat, glaube ich, bis zum letzten Jahr auch noch in Geisenheim studiert und sozusagen so nebenbei zu Hause gearbeitet und das war, glaube ich, der erste Wein, den er auf dem Weingut so nach seiner Idee gemacht hat. Und das ist halt jetzt der Nachfolgejahrgang, weil das halt weitergemacht hat.
Ich glaube, ich bin ein bisschen verliebt. Der schmeckt ja sogar nach Honigsack. Also nach Honig. Ich weiß nicht, wie Sack schmeckt, aber...
Aber nach Honig, ja.
Der schmeckt tatsächlich nach Honig. Alles super. Ja,
eine schöne Honignote.
Der Chat sagt, was der Chat halt sagt, wenn es aus Holz ist. Holz riecht man ganz leicht Butter. Ja. Mhm. Holz halt. Mhm.
Holz, Butter, Banane. Ja, ich finde, man hat so einen Bananenton mit da drin. Mhm,
stimmt. Aber einen grünen, ne? Also einen unreifen Bananenton. Ja,
unreife Banane.
Ja, Banane! Das ist aber wirklich, das ist jetzt echt mal was aufgetan irgendwie. Das ist sehr beeindruckend. Eigentlich würde man wirklich gerne mal alles von ihm probieren. Einmal, hast du alles durchprobiert von ihm?
Nee, nicht alles, aber viel.
Und das war jetzt so das Spektakulärste, was du finden konntest? Oder ist
ja, das ist schon das Spektakulärste.
Okay.
Ja. Also hier dieser Haute Futaie, das ist für mich eindeutig das Spektakulärste gewesen, ja. Weil das halt einfach auch eine andere Art von Riesling ist. Ne?
Ja, und für 12,90, 12,80 ja, auch nicht zu teuer.
Ist der Hit.
Ja, ja. Also.
Ja. Und das ist halt ein Wein, von dem kaufst du auch nochmal eine Kiste und legst mal 3 Flaschen, 4 Flaschen in den Keller und guckst mal, wie der sich im Laufe der Jahre entwickelt, ja. Mhm. Holzstil. Ja.
Mhm.
Ja, sehr, sehr schön.
Also toll, wirklich toll.
Kann man gut machen. Also auch mit der Süße, also es ist eine eindeutige Süße da drin. Ich gucke nochmal gerade, 6,8 Gramm Restzucker, ja, bei 8,4 Gramm Säure. Also die Weine haben einfach eine schöne Säure. Also jetzt gerade in 2,14, ist jetzt alles 2,14. Das haben die mit der Säure oder hat der Max Petri mit der Säure echt super hinbekommen, bei allen 4 Weinen, finde ich. Sehr schön.
Mhm.
Und ich kann nur hoffen, dass die es sozusagen so weitermachen und nicht diesen also die 13er waren einfach insgesamt so ein bisschen träger, fand ich, opulenter, weniger Säure betont, hat mir nicht so gut gefallen, aber 2,14 finde ich echt gut.
Boah, der ist ja wirklich geil, dieser Riesling. Ich finde auch, wenn er längst weggetrunken, also wenn er längst aus dem Mund raus ist, was der dann noch am Zahnfleisch veranstaltet. Echt klasse.
Und am Zahnschmelz, ja. Ja.
Toll. Also, mein lieber Herr Gesangsverein, da hast du mich heute aber wirklich zweimal überrascht. Das ist schon nicht schlecht.
Sehr schön. Ja. Zusammen kosten die 4 Weine irgendwie 30 Euro.
Das ist nix. Es ist halt wirklich nix. Also das Rindpaket kostet 30 Euro.
Nur so in etwa, ne?
Ja,
also mit 35 mit Versand.
Ja. Oder? Davon bestellst du dir eins doppelt, also dass du jede Flasche doppelt hast oder das, was dir am besten schmeckt, doppelt. Und kannst halt wirklich einen Abend kannst einfach mal 6 Leute hervorragend bewirten und hast, ja, 10er pro Nase dafür ausgegeben.
Genau, gibt's auch noch, ne? Unter Sonstiges im Shop gibt's es noch als Rindflaschen-Podcast original verkorkt.
Ah, okay.
31,90 kostet's.
Ich frage mich gerade, wie haben die verschickt? Haben die mit DHL verschickt oder mit irgendwas anderem?
Ich glaube mit DHL.
Echt? Dann kann man das in der Packstation bestellen. Das finde ich immer ganz angenehm. Mhm. Ja, weil die, also hier ist so selten, also was heißt so selten, also die hier bei mir zu Hause sind, die nehmen halt immer Pakete an. Das ist mir manchmal ein bisschen peinlich. Ja. So irgendwie so Flasche Schnaps, Karton Wein, noch ein Karton Wein. Ja.
Was meine Nachbarn sagen?
Ja.
Oder der UPS-Fahrer, der grinst auch schon immer über beide Backen, wenn er bei mir ankommt.
Stimmt, UPS aber war lange nicht mehr bei mir. Ja klar, also damit kann man ja auch leben, aber ja, ist halt... Ja, es ist halt schöner, wenn es sag schnell, wenn es irgendwie an einer neutralen Adresse ankommt, wie zum Beispiel der Packstation, da bin ich immer ganz dankbar für. Ich denke so, ah, sehr gut, dann kann ich es halt selber da rausschleppen. Und vor allen Dingen kommen die Sachen ja meistens dann an, wenn man nicht zu Hause ist. Das ist ja, klar. Das Ärgerlichste da dran irgendwie.
Ja, ich hatte es vorletzte Woche, das war wirklich grandios, da haben, hat, wie ist denn die nochmal, diese rote, die,
das hatte auch... DPD.
DPD, genau, danke. DPD, irgendwas geschickt und ich hatte nichts erwartet und wusste auch nicht, was drin ist. Und es war halt keiner hier und es klebt einen Zettel an der Tür und ich hatte das, was er darauf geschrieben hatte, irgendwie interpretiert als abzuholen zwischen 11 und 17 Uhr, wo ich schon irgendwie ausgeflippt bin und sagte, wie soll ich denn irgendein Paket zwischen 11 und 17 Uhr abholen? Bin ich grundsätzlich nicht zu Hause.
Das ist echt, also, ja.
Ja. Ich hatte es aber falsch interpretiert. Wie auch immer, ich habe dann rausgefunden, wo die Packstation, also die Abholstation ist. Und mit dem Bus brauche ich zu dieser Abholstation 40 Minuten. So, und dann bin ich da hingefahren.
Das ist doch grotesk.
Dann war ich da und dann hatten die mir, also ich sollte es da abholen, ich hatte den Zettel in der Hand und dann war das Paket nicht da. Und dann hat der Fahrer das wieder mitgenommen und hat mir das dann an dem Tag, wo ich dann bei der Annahmestelle war, nochmal zugestellt.
Ärgerlich. Also ist ja, halt eigentlich nett, aber am Ende.
Dann müssen die einen doch informieren, ja. Also wenn sie es dann wieder weg mitnehmen und mir nochmal zustellen.
Ich
und
finde vor allen Dingen dieses.
Gleichzeitig, ich soll es irgendwie da abholen und bin dann anderthalb Stunden unterwegs.
Ja. Also wer das ja auch super kann, vollkommen absurde Abholpunkte irgendwie anzufahren, ist GLS. Das ist halt grundsätzlich, also entweder die Sachen liegen hier bei mir direkt um die Ecke, bei einem Laden, der irgendwie von 6 Uhr morgens bis 15 Uhr geöffnet hat oder so, also so eine völlig abstruse Zeit und dann auch nicht auf dem Weg zur Arbeit liegt, sondern genau in die andere Richtung, oder es ist halt, weiß ich nicht, ja auch so 20 Minuten mit dem Bus entfernt. Das ist halt wirklich das Gegenteil von Service irgendwie.
Ja, ätzend.
Dieser Haute-Futaille ist echt geil.
Der Max Petri hat mir noch zwei Weine reingetan, die ich noch nicht probiert hatte, nämlich das Pendant zum Pinot Madeleine, also den ganz einfachen Spätburgunder, der glaube ich auch 5,50 kostet. Den werde ich auch nochmal probieren, bevor ich da was bestelle. Und ein Sekt, da bin ich auch noch gespannt drauf.
Das ist das, was ich auch im Karton habe. Du hast den gleichen Karton wie ich.
Wahrscheinlich, ne? Also Blonde Noir Brut, genau, und den einfachen Spätburgunder. Wahrscheinlich hat er dir das rein.
Ja.
Genau, dann hat er dir das reingetan, was ich für. Also er hatte gefragt, womit er den Karton auffüllen soll. Und dann hatte ich die beiden Sachen genannt, dann hat er dir die auch reingetan. Ja, schön.
Haben wir das für lau gekriegt oder habe ich wieder vergessen, es zu bezahlen?
Nee, wir haben es für lau bekommen.
Geil. Also super Weine. Auch die nicht super sind, weil wir haben es ja für lau bekommen. Nee, schön. Also ja, mache ich den jetzt auch noch auf? Nee, das würde ich nicht schaffen. Wann soll ich denn das alles trinken? Also können wir am Wochenende am Wochenende trinken wir so schon genug, ne?
Ja, am Wochenende trinken wir schon genug.
Okay, dann lasse ich das erstmal stehen. Ich habe übrigens auch noch den Karton stehen mit den Aldi, mit den Bild-Zeitungsempfehlungen von letztem Jahr. Ja. Da gab es ja dann mal irgendwie so, ja, die Bild als hier Discounter-Weine, total tolle, super Weine im Discounter. Hier unser Chef-Sommelier hat ausgewählt. Und da bin ich ja hier wirklich durch Berlin marodiert, um...
Ich war in vier verschiedenen Läden.
Ich auch, ja genau.
Die zusammenzusammeln und dann haben wir die Sendung nicht gemacht.
Aber das steht noch hier rum. Meinst du, das ist nur gut?
Das ist so oder so kein Spaß. Also.
Das ist so oder so kein Spaß. Genau, machen wir ein Hörertreffen, dann können die das saufen.
Genau.
Während Schwanz. Wir uns am Hood-Futay
laben.
Super. Jetzt hätte ich hätte jetzt gerne was Geiles zu essen.
Ja, hier, bei uns gibt's noch Quiche. Selfmade.
Ja, nee, irgendwas Fleisch, irgendwas Gebratenes Fleisch. Hätte ich. Ja, Gebratenes wäre geil. Was trinkt man denn zu Gebratenem? Apropos zu Gebratenem, Mensch, wo du eben bei Rick sagtest, fiel mir das ein. Auch noch eins der Ergebnisse. Also, es sind ja, also klar sind total viele schöne kleine Geschichten irgendwie bei dem Foodcamp rumgekommen. Im Wesentlichen habe ich gelernt, dass ich mich darauf kaprizieren muss, Brot backen zu lernen, weil Brot ohnehin mein Kryptonit ist. Und ich habe einen kennengelernt, der ist so locker assoziiert mit dem Plötzblock. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Oh, ja, klar.
Also Shelly, kennst du Shelly?
Nee, den kenne ich nicht.
Der wurde mir präsentiert oder wurde mir vorgestellt als das wandelnde Kompetenzzentrum Brotbacken mit Haushaltsgeräten. Ah. Also der perfektioniert Brotbacken in deinem scheiß IKEA-Herd. Ja, was normalerweise nicht funktioniert, weil irgendwie ist die Kruste zu fest, was es so gibt. Und der erfindet halt auch, der erfindet Sachen, also der hat, wie hieß das Ding? Warte mal, Schwadomat. Der hat ein Gerät erfunden, das heißt Schwadomat. Und das macht, dass die Kruste flexibel bleibt.
Shelly kocht, ja. Shelly kocht.
Shelly kocht ist das? Ah, okay.
Shellykocht.de.
Shellykocht.de, alles klar, habe ich noch nicht, siehst du, ich habe seinen Blog noch nicht, ja genau, Shellykocht, ja, da sieht so aus wie da, genau.
Eigentlich backt er eher.
Eigentlich backt er. Unfassbare Brote hat der gemacht, der hat so unglaubliche Brote gemacht, ich hätte heulen können darüber. Mit dem werde ich auch noch eine Sendung aufnehmen, separat, also über, wie macht man Brot, also Grundlagen so, ne, damit sie damit zu Hause ausprobieren kann. Aber das ist wirklich, das ist wirklich sehr, sehr, sehr umwerfend. Naja, das sind so die kleinen Geschichten so nebenbei. Und Benedikt Bald ist getroffen, die Krämers getroffen und so. Eine der Geschichten war, wo wir dann auch hingefahren sind, weil das Foodcamp geht so, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, Entschuldigung, ich wiederhole mich in meinen Sendungen gelegentlich, Foodnerds treffen sich, gucken, was gibt's auf dem Markt einzukaufen, was sind so die regionalen Spezialitäten, sammelst du zusammen, stellst dich abends in die Küche, kochst es zusammen, isst zusammen, hast eine schöne Zeit. Dieses Foodcamp ist organisiert worden von der Bayern Tourismus Marketing als Pressereise im Grunde, beziehungsweise so eine Mischung aus Pressereise und Foodcamp. Ne, das heißt, genau, die haben halt gesagt, okay, passt auf, Freunde, wir zahlen,
ja auch schon.
Genau, wie in Franken letztes Jahr. Leute, wir zahlen euch das Hotel, wir karren euch mit dem Bus an echt coole Sachen, also coole Sehenswürdigkeiten, die mit Bayern zu tun haben, Kulinarik zu tun haben, und abends könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja, und wir stellen euch sogar noch den Raum zur Verfügung, wo ihr machen könnt, was ihr wollt. Das machst du dann natürlich gerne. Das heißt, wir waren halt in einem Ein-Sterne-Restaurant essen im Sturstadt in Regensburg, was ich besser fand übrigens als das Essigbrätlein, was ja ein Zwei-Sterne-Restaurant ist.
Ach, fandst du besser?
Das Essigbrätchen war natürlich, das war spektakulärer, so insgesamt, ne, so, ja, Eis vom Holunderstrauch und so, ne. Mhm. Das war schon echt beeindruckend. Aber irgendwie fand ich das Sturstadt, ehrlicher.
Ah, okay.
Das mag mir jetzt der Chef vom Essigbrätlein verzeihen, falls er das jemals hört. Aber ich habe im Essigbrätlein habe ich so das Gefühl, so, uiuiui, das ist was ganz Besonderes hier. Ich war im Sturstadt und habe gedacht, hey, geiles Restaurant, geile Atmosphäre, total lichtdurchflutet, oben auf dem Dach im 5. Stock, draußen eine riesige Terrasse, wo du noch Champagner trinken konntest, also ne, so Empfang, Champagnerempfängchen und sowas. Und das war insgesamt so, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich ein fröhlicheres, heitereres, lockereres Gefühl im Sturstadt. Mhm. Und das Essen war ein bisschen dichter an mir dran.
Ja, okay.
Also, weil so, das war schon, also das im, also geerdeter, genau, also nichts gegen das Essigbrettern, das ist der totale Wahnsinn, ja. Und ich würde da jederzeit wieder hingehen, weil es der totale Wahnsinn ist. Aber das war halt schon so, huiuiui. Also so, das war so besonders, dass es schon nicht mehr in meiner Welt stattgefunden hat. Und das Sturstadt, das war so besonders, dass es noch in meiner Welt stattgefunden hat. Und es hat trotzdem noch in meiner Welt stattgefunden. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und sowas hatten wir gemacht. Und dann sind wir halt zur Brauerei Schneiderweiße gefahren. Die, was glaube ich irgendwie, was ist es, die älteste Privatbrauerei oder sowas?
Genau, älteste Privatbrauerei.
Relativ kleiner Laden, 25 Millionen Umsatz. Das ist, wenn du dir so anguckst, was dann so, weiß ich, so InBev und so machen, das ist gar nichts dagegen. Also sie haben so wenig Umsatz, dass sie nicht aufs Oktoberfest gehen. Also du darfst nur aufs Oktoberfest, wie war das? Du darfst nur aufs Oktoberfest, wenn du dein Bier mit Münchner Wasser brauchst. Und die hatten früher auch ein Brauhaus in München, haben sie nicht mehr, sind im Krieg zerstört worden, sind jetzt halt nur noch in vergessen, da wo sie sind halt, könnt ihr googeln. Und haben sich zwischenzeitlich da mal überlegt, ob sie nicht vielleicht auch in München wieder ein kleines Brauhaus aufmachen, damit sie am Oktoberfest mitmachen dürfen. Aber das kostet Geld. Wenn du am Oktoberfest mitmachen willst, kostet das Geld, und zwar 150.000 Euro oder irgendwie sowas. Und der sagt halt, ne, das ist viel zu viel Kohle für das bisschen Umsatz, was wir machen. Nur um da so eine Vorstellung davon zu kriegen, was es bedeutet, 25 Millionen Umsatz zu machen. 25 Millionen Umsatz ist so viel oder so wenig, dass 150.000 im Jahr dir wehtun. Was ich auch irgendwie nicht gedacht hätte. Wo ich aber eigentlich hin wollte, abgesehen davon, dass die wirklich tolle Biere machen, was mir überhaupt nicht so klar war.
Echt nicht? Okay.
Nein, so klar, wie es mir da geworden ist, war es mir nicht. Also ich werde jetzt sofort, also ich habe sofort der besten Frau der Welt sofort eine Nachricht geschickt und habe gesagt, Schneiderweiße, kannst du blind kaufen? Egal, wo du siehst. Kannst du einfach kaufen, genau. Mir persönlich schmecken die ab Tab 4 am besten. Also ab Tab 4 aufwärts. Die anderen sind mir ein bisschen zu leicht, zu fernsehbierig noch so ein bisschen. Aber was der macht, also Georg der Sechste Schneider, alle Brauereibesitzer, hier ist ein Georg. Im Moment ist der Chef Georg der Sechste.
Was auch cool ist, oder?
Das ist total cool. Aber dazu muss man auch erstmal lernen, dynastisch zu denken. Das ist uns ja nicht in die Wiege gelegt.
Das stimmt.
Ja. Wir haben halt auch keinen Betrieb, der dynastisch funktioniert, klar. Aber wenn du eine Brauerei hast, so irgendwie alteingesessen. Na, jedenfalls erzählte der dann, also so Präsentation, Bier, und dann noch irgendwie den, wie hieß das Ding, so ein glühendes Eisen ins Bier getunkt, wodurch das dann irgendwie nochmal karamellisiert und einen festen Schaum kriegt, oder wie hieß das Ding denn?
Früher hat man heiße Steine da reingetan.
Bierstachel heißt das Ding. Das ist auch mal googeln. Gibt es mittlerweile auch zu kaufen, irgendwie so im Hipsterladen. Für 150 Euro hast du dann so einen Gasbrenner, der irgendwie ein Stück Stahl heiß macht. Jedenfalls, Präsentation, erzählt. Und er erzählte dann, naja, er hätte halt so eine Macke. Und das fällt mir gerade ein, wie du Barrik sagst. Er hätte halt so eine Macke. Und zwar ist es halt so, dass du zum Essen, du musst nicht Wein zum Essen trinken. Du kannst zum Essen auch sehr gut Bier trinken. Und zwar zu praktisch jedem Gericht findest du Biere, die richtig super sind, außer zu Wild.
Aha.
Sagt er, zu Wild ist ein Wein, ein Rotwein immer besser als ein Bier. Mhm. Und zwar immer. Und das fuchst mich. Ja. Und ich will ein Bier, das man genauso einfach unkompliziert zu Wild trinken kann, wie man jeden beliebigen Rotwein zu Wild trinken kann. Und was der macht ist, der hat sich einen Keller eingerichtet, der sieht aus wie ein Weinkeller, der ist rappelvoll mit Barrique-Fässern, in denen er sein Aventinos und Aventinos Eisbock, damit also hochalkoholische Biere, die er herstellt, die er in diesen Fässern vor sich hin reifen lässt. Teilweise belegte Fässer, also wo vorher schon was drin war, teilweise unbelegte Fässer. Und versucht, ein Getränk herzustellen, das unkompliziert zu Wild getrunken werden kann und trotzdem noch den Charakter des Bieres hat. Seit 7 Jahren versucht er das.
Ja.
Und ich habe ihn gefragt, und klappt's? Und er sagt, nee. Also er hat es noch nicht geschafft, er scheitert, er ist immer noch nicht, er hat immer noch keinen Erfolg gehabt damit. Was aber passiert ist, es fallen ein paar sehr schöne Biere dabei raus, die zwar nicht zu Wild getrunken werden können, aber trotzdem sehr schöne Biere sind. Und da habe ich eins von probieren können und tatsächlich es geschafft, 2 Flaschen von mitnehmen zu können. Die waren, ist dann leider Gottes ausverkauft gewesen, sehr schnell. Ich dachte so, ja, dann nehme ich noch die 3 Flaschen. Und dann meinte hier der, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, Alexander? Also einer vom Camp, also von den Leuten, die dabei waren, meinte, entschuldige, aber wenn es die letzten sind, wäre es nicht geil, wenn du nur eine nehmen würdest? Ich so, oh ja, du hast recht, verdammt, sehr peinlich. Naja, jedenfalls sind dann so hochprozentige säuerliche Biere rausgekommen, denen du anmerkst, dass es ein Bier ist, aber du hast gleichzeitig die Säure von einem Rotwein da drin. Total faszinierend. Habe ich ein Foto von. Man muss mal bei mir bei Instagram gucken. Da gibt's ein Foto von diesem Keller. Der sieht halt aus wie ein Weinkeller. Ist aber ein Bierkeller, was ich total lustig finde. Und er erzählte dann halt auch, dass seine Macke, da ein Bier in Barrique-Fässern auszubauen, ihm so langsam aber sicher den Ärger mit den lokalen Whisky-Brennern und Schnapsbrennern einbringt, weil der kauft denen halt die Fässer weg. Was ziemlich lustig finde. So, ja, kann ich noch ein Fass für meinen Whisky? Nee, tut uns leid, hat der Herr Schneider von der Brauerei alle gekauft. Das finde ich schon sehr geil. Ja, aber toll, das war auch ein schöner Ausflug. Und wo wir noch waren, war
Riedenburger.
Och, auch toll. Kannst du auch blind kaufen. Kannst du sogar noch blinder kaufen als Schneider. Also Riedenburger war auch toll.
Und die gibt's halt auch schon lange in einschlägigen Bioläden, das ist ein Biobier.
Bei Dens gibt's den.
Genau, bei Dens, aber auch bei Alnatura.
Aha.
Und das Golden Sud, also das IPA von denen, ist für mich, also du kriegst es bei Alnatura oder bei Dens für 1,60 die Flasche.
Nein.
Ja, ja. Und das ist für mich mit Abstand das beste IPA, also mit vom Preis-Leistungs-Verhältnis her gesehen, weil ich finde das IPA echt total lecker.
Mhm.
Ich finde es richtig gut, weil es nicht so überkandidelt ist. Es ist sehr, sehr balanciertes IPA. Ist nicht so, du kriegst nicht so diese ganzen Aromen ins Gesicht geschlagen, sondern es ist wirklich gut balanciert.
Mhm.
Und es kostet halt irgendwie 1,60 die Flasche.
Das ist, das ist ja ein Witz.
Ja, genau.
Also 1,60 ist wirklich ein Witz.
Ja, das wäre dann sozusagen noch mein Biertipp des Abends.
Ja, auch
ich kann die meisten, also viele der IPAs kann ich nicht häufiger trinken, weil sie mir einfach zu extrem sind. Aha. Ich finde es interessant, das ist so ein bisschen wie Sauvignon Blanc auch, ne?
Ja.
Das ist ja irgendwie so ein, das ist ja so für mich so der Sauvignon Blanc unter den Bieren. So
schöner, schöner Vergleich, ja, sehr schöner Vergleich. Irgendwie immer geil, aber reicht dann auch.
Ja, ja, genau. Stimmt. Ist dann doch ein bisschen zu too much, ne? Hm? So. Hm? Aber dieses Dolden Sud kann ich eigentlich immer trinken. Das macht mir irgendwie immer Spaß. Und wenn ich dann eben nicht 3,50 oder 5,60 oder 10 Euro oder sowas für ein Fläschchen ausgebe, sondern 1,60, dann tut das meinem Geldbeutel halt auch gut und ich kann das auch quasi unbeschwert irgendwie zwei Fläschchen davon trinken. So, ne? Also es ist.
Ja. Das war auch so schön bei Schneider. Ich glaube, das war diese hopfenweiße Tab 5 war das. Mhm. Und ich trinke das so und er erzählt so blablabla. Bla bla. Und ich trinke das und denke, schmeckt wie ein Weizen-IPA. Und ich sag so Holger halt so, blach, platzt so raus, das ist so ein Weizen-IPA. So, ja, im Grunde ist das ein Weizen-IPA. Wir schreiben es halt nur nicht drauf, weil wir machen das schon länger.
Das fand ich auch irgendwie ja, nett. Ist, im Prinzip hat er ja mit, das ist ja so ein Collaboration-Brew zwischen Schneider gewesen und dem Garrett von der Brooklyn Brewery. Mhm. Damit hat er sozusagen die Ära der Craft-Biere in Deutschland begonnen, indem die eben diesen IPA, also American IPA-Style mit deutscher Weiße kombiniert haben. Mhm. Das ist eigentlich die Geburt von Craft-Bier in Deutschland.
Der Schneider? Mhm. Ach was. Mhm.
Genau.
Da bin ich jetzt aber auch nochmal
beeindruckt. Meines Wissens der erste Collaboration Brew, also das ist ja so typisch, dass sich irgendwie zwei Brauer zusammentun oder ein Brauer geht in eine Brauerei, von die jemand anderem gehört, ne, so Gypsy Brewers, und sagt, hey komm, wir machen mal irgendwas zusammen. Ja. Und das war halt so, dass die beiden, also der kam aus New York, also beziehungsweise aus Brooklyn eben, von dieser Brooklyn Brewery, was eine der bekanntesten Kraftbierbrauereien der USA ist, und hier Schneider Nummer 6 oder Nummer 5, was?
5, Tab 5 war das. 6 ist, glaube ich, schon Aventinus.
Was auch ein tolles. Nee, ich meine jetzt den sechsten.
Ach so, Georg der sechste Schneider.
Ist das, die haben sich eben zusammengetan und gesagt, okay, wir machen mal was zusammen und haben sozusagen den klassischen Schneider-Weiße-Stil mit American IPA zusammengebracht.
Mhm. Ja. Hat sich gelohnt. Hat sich wirklich gelohnt. Ja, jetzt müssen wir doch wieder Bier kaufen gehen. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das alles. Keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Naja.
Ändert sich das nochmal?
Bitte?
Ob sich das nochmal ändert? Immerhin machst du jetzt kein Radio mehr. Wie geht's denn dir damit eigentlich?
Ach so, gut. Also ich mache ja Radio. Also ist ja nicht so, dass ich kein Radio mache. Also ich arbeite halt bei Radio 1 als Online-Redakteur.
Ja, aber das ist ja was anderes.
Ja, gelegentlich mache ich Beiträge für Radio 1.
Okay.
Also aber wirklich nur gelegentlich, so alle 6 Wochen mal einen oder so. Mhm. Da gehe ich dann allerdings essen und mache eine Reportage drüber. Das ist ganz schön.
Echt?
Eine Kantine heißt die Rubrik, was eine ganz schöne Rubrik ist. Da geht es halt darum, wo man Mittagessen gehen kann, um nicht in der Kantine essen zu gehen. Ja, gehst halt Mittagessen, machst kurz so 3,5 Minuten, 4 Minuten Reportage darüber. Also was Kleines, also hier, was gibt's hier zu essen? Ein Anekdötchen und Gutes. Nichtsdestotrotz fühlt es sich an, als würde ich Radio machen, denn ich bin... Das heißt, ich muss das natürlich sagen, weil ich da arbeite, ne? Aber ich bin halt beteiligt, auf welche Weise auch immer, beteiligt am geilsten Sender, den es hier gibt in diesem Land. Ne? Gibt echt? Halt kein geileres Radio als
echt?
Radio 1. Ja.
Okay.
Ja, gibt's halt nicht. Also zwischendurch hatte ich meine Probleme auch damit, mit Radio 1. Aber es irgendwie, ich weiß nicht, was passiert ist, ob das jetzt tatsächlich daran liegt, dass ich einen anderen Blick darauf habe, seit ich da arbeite, oder ob sich tatsächlich was geändert hat, weil es verändert sich ja dann doch stets und ständig. Ich kenne keinen geileren Sender.
Okay.
So, ja klar, Deutschlandfunk. Aber Deutschlandfunk höre ich halt mit einem ganz anderen Anspruch.
Ja klar.
Das ist halt, also Radio 1 ist halt ein Pop-Programm, Tagesbegleitprogramm mit ein bisschen Politik und ein bisschen Kultur. Ich finde es halt total klasse. Ich bilde mir was drauf ein, da zu arbeiten. Weißt du, so irgendwie so ein komisches, absurdes eigentlich, was man nicht haben will, so ein Stolzgefühl. So, ich gehöre dazu, geil.
Okay.
Ja, und das ist ein gutes Gefühl. Das ist echt ein gutes Gefühl, egal in welcher Position bei Radio 1 zu arbeiten. Und das heißt, ich habe nicht das Gefühl, dass ich aufgehört habe, Radio zu machen.
Okay.
Schön. Ich mache halt meine Talksendung nicht mehr. Ich bin kein Radiomoderator mehr. Was ein bisschen komisch daherkommt. Vor allen Dingen, wenn du gefragt wirst, was machst denn du? War es halt früher mal super zu sagen, ich bin Radiomoderator. Ah, okay. Versteht halt jeder. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ja, ich bin Podcaster, sowohl privat als auch Auftragsproduktionen. Außerdem schreibe ich für die FAZ und ich bin Online-Redakteur bei Radio 1 und was halt so dieses bla. Hm. Also ist halt schon cooler, wenn du irgendwie so ganz klipp und klar sagen kannst, was du machst. Aber auch das, im Zweifelsfall sage ich einfach, ich bin Publizist. Erzählen ja alle, die irgendwie was publizieren. Ja, aber also ich nehme es wirklich nicht so, nicht als irgendwie so tragischen Verlust wahr. Es ist natürlich schade ums Geld, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn die Sendung, die ich da bei Fritz gemacht habe, die war halt freitagsabends 2 Stunden von 22 Uhr bis 0 Uhr. Mhm. Das ist eine Uhrzeit, in der du normalerweise entweder, also du machst in dieser Zeit 3 Sachen. Entweder du bist tanzen, pennen oder arbeiten. Was anderes machst du in der Zeit nicht.
In der Zielgruppe da. Mhm.
Na, überhaupt. Also was machst du freitagsabends? Also klar, vielleicht nicht tanzen, stattdessen halt im Kino oder im Restaurant, aber du machst halt irgendwie so, ne, du machst Nightlife oder du bist am Pennen oder du gehst halt arbeiten. Und das Coole ist an so einem Job, den du 2 Stunden freitagsabends machst. Ich
mach nichts von dem, aber.
Was denn dann?
Meistens koche ich.
Ja, ist ja Nightlife, das meine ich also so im Großen und Ganzen. Aber ja. Es ist jetzt halt nicht so, dass du irgendeinen anderen Job dafür absagen musst oder sowas. Und freitagsabends hast du immer Zeit. Das heißt, der ist so nebenbei gelaufen. Neben allem, was ich sonst gemacht habe, gab es halt noch diesen einen Job, der freitagsabends 2 Stunden Zeit gebunden hat. Und dafür habe ich verflucht viel Geld bekommen. Okay. Ich sage jetzt nicht, wie viel Honorar es dafür gibt, weil ich nicht weiß, ob das in die Öffentlichkeit gehört, darf, soll. Aber es ist wirklich so, also für diese 2 Stunden freitagsabends muss ich jetzt 2 Tage arbeiten. Ja? Also so, um das gleiche Brutto-Honorar zu kriegen. Und das ist natürlich was ungeheuer wehtut, ne? Weil das war so geschenkte Kohle. Ja, hier, komm, nimm. Und dazu noch Hörertalk. Ja? Also nichts kann ich besser, nichts mache ich lieber, als mich dahin zu stellen, 2 Stunden mit den Leuten zu quatschen. Ja, und das ist halt so, da ich denke so, ah, fuck, die Kohle war halt echt geil. Aber ich hatte ja anfangs Sorge, als sie mir dann im Februar letzten Jahres, nee, dieses Jahres war das, gesagt haben, dass ich im Oktober raus sein werde, habe ich ja wirklich gedacht, ich sollte mir vielleicht einen Therapeuten suchen und den so auf Standby halten, weil Radiomoderator zu sein für mich ja doch sehr identitätsstiftend war, zwangsläufig, weil ich es 17 Jahre lang gemacht habe.
Ja, auf der anderen Seite hast du halt irgendwie mit den Podcasts ja auch eine neue Identität aufgebaut, also.
Das ist richtig, ja. Und die habe ich aber nie so gespürt. Ne? Also das ist so eine Diskussion, die ich auch all die Jahre, die ich mit Tim NSFW gemacht habe, ist die immer wieder aufgekommen. Da ich gesagt habe, ja, aber das ist irgendwie nicht so, also das, mit dem Radio, das ist schon echter auf irgendeine Art und Weise. Stellt sich raus, das mit den Podcasts scheint echter zu sein, weil
das ist halt komplett von dir.
Ist komplett von mir, ist ein ganz anderes. Es ist halt aus der Community. Ne? Und das ist Radio nicht. Radio ist immer so von der Kanzel runtergesendet. Ne? Mhm. Das ist mit den Podcasts nicht. Also es verändert sich schon irgendwas und das ist mindestens interessant. Mhm. So, ja. Trotzdem wäre ich natürlich gerne Radiomoderator, braucht man gar nicht drüber reden. Das wollte ich immer sein und aber auch, es ist halt auch, ich war es auch lange nicht, ne? Das ist halt auch das Schöne dran. Ich habe halt meine erste. Das
hat was mit Berühmtheit zu tun.
Das hat also, ja sicher, auch, das ist natürlich auch. Aber letztendlich, also ich muss schon sagen, wenn ich irgendwie auf dem, jetzt im Dezember wieder auf dem Chaos Communication Kongress aufschlage, bin ich wahrscheinlich berühmter, als ich bin, wenn ich als Fritz-Moderator durch Berlin laufe. Weil auf dem Kongress kennen mich die Leute. Wenn ich als Fritz-Moderator durch Berlin laufe, kennt mich keine Sau.
Stimmt, die kennen dich, aber also wenn du mit Frinte angefangen hättest und nicht mit NSFE, würde dich da auch keiner kennen. Wahrscheinlich, oder wenige.
Wo jetzt? Auf dem Kongress?
Ja, genau.
Wenn ich das nicht machen würde, ja klar.
Nee, wenn du nicht mit
also NSFE wenn ich kein Podcaster wäre, ja. Klar.
Ja.
Aber irgendwie
also, Zielpublikum halt.
Ich stecke das tatsächlich besser weg, als ich jemals gedacht hätte. Also ganz im Gegenteil, es ist halt wirklich auch so, dass ich auch 8 Monate vorher schon wusste, wann es zu Ende geht. War das im Grunde so ein Prozess, ein 8-monatiger Prozess, an dessen Ende halt einfach nur die letzte Sendung stand. Ist jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie jetzt, also ich fand es dann sogar schon fast lästig, dass ein paar Kollegen am Ende vorbeigekommen sind und noch ein Flasch Bier mitgebracht haben und gesagt haben, hier, lass noch mal anstoßen, weil eigentlich wollte ich nur nach Hause und pennen. Das ist schon okay. Ganz witzig. Ja. Also es, ja, zusammenfassend könnte man sagen, eigentlich, es macht mir gar nichts aus.
Okay. cool. So, eigentlich gut.
Das ist total super. Also, und darüber hinaus geht es mir ja auch total gut im Moment. Ich habe irgendwie, es mangelt mir an nichts außer an Freizeit.
Freizeit.
Ja. Der Chat diskutiert gerade einen Advent-Bierkalender.
Aha. Ja, gibt es ja einige, glaube ich.
Ne? Ich habe auch mal sowas geschenkt gekriegt. Das waren Dosenbier, 24
Tonnen. Ne?
Nee.
Nee, war nicht vom Bierzweig.
Ich glaube nicht, ich weiß, das hat mir irgendjemand geschickt, war wieder so eine dieser unverlangt eingesandt Pakete. Manchmal kommt sowas bei mir an. Neulich eine riesen Packung Beef Jerky.
Fand das ich, echt nett ist. Ne?
Bei das mir ist total
kommt schön. Sowas ja nur zweimal im Jahr an und es ist eigentlich auch immer der gleiche, der mir das
immerhin.
Was ich total nett finde, aber.
Mir hat jetzt einer irgendwie auch unverlangt einfach mal so eine Anstaltspackung Beef Jerky Teriyaki geschickt. Das habe ich auch gedacht. Yes! Ja, so irgendwie was, so ein Displaykarton, der dann irgendwie an der Kasse steht normalerweise. Und, das war echt so, bin so zur Packstation gefahren, dachte so, boah, irgendwas musst du noch essen, ey. So, irgendwas Knabberzeug wäre geil. Oh, komm nach Hause, pack das aus. Beef Jerky. Das war wirklich wie Weihnachten. Ja, sehr schön.
Ja. Da habe ich jetzt jemanden, der mir meinen Blog sozusagen neu aufsetzt auf einem neuen Server und Podlove eingebaut hat.
Ah ja, schön.
Weiter, weil er einfach möchte, dass das mit dem Podcasten bei mir weitergeht. Das finde ich auch sehr nett.
Ja, stimmt. Das
finde ich auch sehr schön.
Lange schon nichts mehr. Hast du auch keine Zeit?
Ja. Nee, keine Zeit.
Kenn ich.
Das Problem ist ja wirklich, also ich habe ja auch einen vollen Job und ich habe noch irgendwie eine Familie mit ein paar Kindern und das große Problem ist einfach, dass die Weinbaugebiete, in denen ich diese Gespräche führe, die sind alle so weit weg von Hamburg, dass ich jedes Mal, also ich muss ein Wochenende hinreisen, am besten noch einen Tag dazu, ja, einen Tag Urlaub nehmen. Und also ich nehme ja über Flatter oder so im Gegensatz zu dir jetzt im Prinzip nichts ein. Ja. Das ist also alles meine eigene Kohle, ne? Da hinreisen, da unterkommen, ein Auto mieten und so weiter und so fort.
Das ist ja, aber können wir das nicht über ein Crowdfunding machen eigentlich?
Ja, muss man mal überlegen, wenn es da genügend Leute gibt. Und dann ist es einfach, es
also ich denke mir so, also 100 Leute, die jeder einen Zehner geben, wird's doch irgendwie, werden wir doch zusammenkriegen für einen Originalverkorkt Podcast.
Ja, müssen wir mal gucken.
Das müsste doch eigentlich irgendwie gehen.
Man mal Anfang des Jahres nochmal andenken. Also ich muss jetzt erstmal einen Termin finden, dass ich irgendwie wieder rausfahre. Ich wollte ins Rheingau und da die nächste Serie aufnehmen.
Ja, um deine Frage zu beantworten,
ob das klappt, ja.
Ob das mit meinem Stress, also mit diesem Stress, den ich habe, ob das irgendwann mal zu Ende geht. Ich hoffe ja, spätestens im Sommer sollte das der Fall sein. Weil was ich gerade bei Radio 1 mache, das ist ja auch nur eine Urlaubs-, ich mache eine Elternzeitvertretung. Also ich bin da nicht jetzt irgendwie so fest im Boot, dass ich da jetzt irgendwie immer jeden Monat meine 10 Redaktionsdienste machen kann und davon leben kann. Das kann ich momentan machen. Auf 10 komme ich selten, weil ich noch genug andere Sachen zu tun habe, so Resonator, und ich mache ja noch ein paar andere Produktionen. Also das so gesetzt ist das nicht. Also ich rechne im Moment damit, dass ich irgendwie spätestens im Juni, hoffentlich vielleicht sogar schon im Mai, dass die Kollegin, die ich gerade vertrete, wieder zurückkommt.
Mhm, okay.
So, und dann muss ich halt mal gucken, was ich dann mache. Ich hoffe, dass ich mich dahin wirklich dann auch so als Beitragsautor gut genug empfohlen habe, dass ich da irgendwie, was weiß ich, alle 14 Tage oder so mal ein Stück absetzen kann. Vielleicht auch ab und zu mal eine Urlaubsvertretung machen kann in der Redaktion oder so. Ja, und das würde mir dann auch reichen. Irgendwie, das ist so, nicht bei Radio 1 zu arbeiten, finde ich halt auch gar keine Option. Weil ich finde es wirklich, wirklich toll, da zu arbeiten. Darum gebe ich mir das auch, darum überlaste ich mich gerade auch so heftig. Weil eigentlich dürfte ich diesen Job nicht machen. Eigentlich habe ich so schon genug zu tun.
Okay.
Das ist schon, also seit die letzten Monate waren schon echt krass. Und das rüttelt sich jetzt auch so ein bisschen ein wieder. Ich habe jetzt von dem großen Auftrag, der da noch lag, da habe ich schon sehr viel abgearbeitet mittlerweile. Also es war ja wirklich so, dass ich hier irgendwie 10 Sendungen zum Nachbearbeiten liegen hatte und dachte, ich hätte noch 3 Monate Zeit. Hatte ich dann aber nicht, sondern die musste ich dann immer abends machen und sowas. Also ja. Und jetzt habe ich noch eine neue Kollegin dazu gekriegt, die vertritt mich eine Woche im Monat. Das heißt, ich habe eine Woche im Monat bin ich nicht bei Radio 1. Und versuche dann auch da, ich mache ja auch noch den ARD-Text, also ich habe ja im Moment im Grunde eine 5-Tage-Woche in Potsdam und mache alles, was ich nebenbei mache, Das heißt, ich habe jetzt ab Dezember werde ich eine Woche im Monat frei haben. Also will dann auch immer versuchen, beim ARD-Text die zwei Tage auszusetzen in der Woche, so dass ich dann tatsächlich von Montag bis Freitag beziehungsweise von idealerweise dann von Samstag bis übernächsten Sonntag mehr oder minder nichts zu tun habe und dann eben auch ein bisschen podcasten kann, neue Artikel schreiben kann, auch mal reisen kann, weil ich muss ja auch für die Podcasts verreisen. Demnächst noch mehr, da kommt noch was.
Okay.
Da kommt noch was Neues, aber mehr sage ich nicht.
Ah, super. Ja.
Da kommt noch was Neues und das Erste, was da kommt, wird mit Bier zu tun haben.
Echt?
Ja. Ja. Ja, okay. Echt.
Cool.
Ja. Nee, ich kann nicht klagen, wie du hörst. Das, wie gesagt, einzig und allein darüber, dass ich ein bisschen wenig Zeit habe. Mhm. Aber mittlerweile bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich die Wochenenden frei habe. Also die Wochenenden sind frei, außer wenn ich da, wenn Vrindheit ist, dann nicht. Aber ansonsten ja. Und wenn du vorbeikommst und hier in meinem vollgemüllten Wohnzimmer, das du nicht wiedererkennen wirst, habe ich den Foto geschickt. Weil es
nicht mehr vollgemüllt ist.
Ich habe das Wohnzimmer das Wohnzimmer ist komplett benutzbar.
Lass mal mit dem Foto, ich schaue mir das am Samstag an.
Ja, du wirst in Ohnmacht fallen.
Cool.
Also es gibt ja nicht viele Leute, die den Zustand dieses Raumes überhaupt kannten vorher.
Ich glaube, vier oder fünf.
Vier oder fünf gab es davon. Die meisten waren entweder hier oder haben ein Foto gesehen. Alle waren entweder hier und haben ein Foto gesehen, außer dir. Und alle waren wirklich unfassbar beeindruckt.
Es war ja schon beim letzten Mal irgendwie ein deutlicher Fortschritt.
Ja, und das war gerade mal irgendwie die Hälfte oder so ähnlich.
Ja, wahrscheinlich. Ja, schön.
Ja.
Dann würde ich mal sagen, bis Samstag. Ne?
Ja, warte mal, ich muss die Jingle-Maschine nochmal booten, um das Outro zu spielen.
Der nächste Termin ist der 16.
Ah, genau. Der nächste.
Mittwoch, der 16. Dezember. Die Weine kommen von Holger Schwarz, Vinikultur aus Berlin. Mhm. Und die lege ich jetzt in den nächsten Tagen fest und dann poste ich das bei mir im Blog. Da kann man das dann auch bestellen. Es wird ein Schaumwein sein, ein Weißwein, ein Rotwein und das Ganze eben in Weihnachtsweinformat.
Wollen wir nicht noch einen vierten, vielleicht einen Dessertwein dazu tun?
So können wir auch machen.
Also fände ich für Weihnachten irgendwie ganz schön.
Das ist eigentlich schön, ja.
Also irgendwie noch so eine...
Nehmen wir noch was Schnuckliges, Süßes dazu. Genau. Und das Ganze ist dann eben auf Weihnachtsweinniveau. Also es wird dann eben deutlich teurer, aber eben auch geil.
Ja, alles klar. Also 16. Dezember 2015 die nächsten Weinflaschen live, wenn nichts dazwischen kommt. Vielen Dank, Christoph.
Ja, vielen Dank, Holgi.
Und euch danken für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.